Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Vor dem Anfang dieser Folge ein kurzer Hinweis auf das Ende. Dort gibt's einen Beitrag aus dem Lexikon von Lila Quantum Tech. Da geht's um Studien, Alltagsrelevanz und andere Aspekte, die von besonderem Interesse für Biohacker sind. Aber jetzt widmen wir uns mal dem Anfang. Los geht's mit der neuen Folge der Biohacking-Praxis.
Die Tonspur behalten wir uns, die spielen wir in Zukunft immer ein.
Das wird die offizielle Begrüßung ab sofort im Podcast sein. Ja.
So, wir haben heute ein bisschen ein gedrängtes Programm. Zunächst einmal wollen wir ein bisschen rekapitulieren, was wir gerade erlebt haben bei der Führung in der Schauproduktion, bei der lieben Daniela, die allerdings gesagt hat, der Martin soll uns darüber erzählen. Ich fand das total spannend, interessant und auch ziemlich beeindruckend, mit welcher Akribie ihr da zu Werke geht. Erzähl ein bisschen und ihr überprüft, ob der Martin das eh alles richtig erzählt, was ihr gerade gehört habt.
Naja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja, dass wir, ich würde sagen, wir eine Teilmanufaktur arbeiten, was die Verkapselung betrifft. Ich glaube, da ist einfach wichtig zu wissen, dass man kann natürlich alles voll maschinell machen, braucht aber dann gewisse Zusatzstoffe, also Schmiermittel und so weiter. Und wo wir wissen aus der Erfahrung, glaube ich, es war Titandioxid.
Magnesiumstearat.
Ja, wobei das ist immer erlaubt, ja. Ob beim Titandioxid, das war ja bis vor kurzem, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, auch erlaubt und wurde ja eingesetzt und hat man jetzt dann sozusagen aus dem Verkehr gezogen, weil es doch gewisse gesundheitliche Bedenken gibt. Und unser Zugang ist halt einfach, dass wir einfach schauen, dass es möglichst rein ist, was reinkommt. Also beim Magnesium soll halt primär Magnesium drinnen sein. Keine Zusatzstoffe. Und ich glaube, und da braucht man halt dann noch gewisse manuelle Handgriffe. Das ist einmal das eine, das, was bei uns natürlich auch geschaut wird, dass wirklich jede Charge wird durch Institut, also durchs LEPO-Institut in Deutschland, randomisiert, immer auf gewisse Dinge überprüft. Und ich glaube, das merkt man auch, das kommt ja jetzt immer mehr. Ich glaube, da haben sich schon mehrere Influencer jetzt dann auch ein Geschäft daraus gemacht, in den USA und auch in Deutschland, dass sie einfach gewisse Sachen entweder überprüfen lassen oder auch nachfragen, gibt es da irgendwelche Überprüfungen auf Schwermetalle und so weiter. Und unsere Erfahrung ist auch, dass man da wirklich ganz genau hinschauen muss. Deswegen haben wir auch eine Rohstoffeingangskontrolle. Was wir auch machen, ist, dass wir immer aus jeder Charge dann Produkte zurückhalten, damit, wenn es dann irgendwann ein Thema gibt, dass man da auch im Nachgang das überprüfen kann und auch schauen kann, okay, ist die Wirkung auch noch 6 Monaten noch gegeben und so mehr und so mehr. Das sind einmal so Punkte, die, glaube ich, recht wichtig sind. Wir schauen jetzt auch, weil uns Transparenz sehr wichtig ist, dass wir jetzt haben, ich glaube, wir haben schon viele der Überprüfungen auf der Homepage, auf der neuen Homepage kann man da wirklich Einsicht nehmen. Und das ist mir extrem wichtiger als bei Biogena One beispielsweise, weil das nehme ich ja selber und meine ganze Familie. Das heißt, ich habe auch einen gewissen Eigennutzen und Interesse, dass die Produkte möglichst sauber sind. Und ja, da schauen wir halt wirklich drauf. Und es lohnt sich halt dann wirklich auch als Endkonsument einfach da ein bisschen genauer hinzuschauen. Also was wird nur beworben und wer geht da wirklich in die Tiefe von den Unternehmen, kann das auch zeigen.
8 Leute, glaube ich, arbeiten bei euch in der Produktion und unterstützen die Maschinen da dabei. Und ich habe dann auch erfahren jetzt, dass wenn die 99 Rohstoffe fürs Biogena One zusammengemischt werden, dass das ein 6,5-stündiger Prozess ist. Also das geht jetzt nicht so mit Knopfdruck. Sondern da sind die Leute schon beschäftigt und ich glaube, nach jeder Produktionseinheit, nach jedem Durchgang wird auch alles gereinigt, desinfiziert, damit beim nächsten, also dass im Magnesium dann kein Biogena One drin ist.
Ja, ich meine, Gott sei Dank hast du aufgepasst. Ich hätte nicht genau sagen können, wie viele Stunden es sind, aber es ist wirklich extrem aufwendig und die machen da wirklich einen Top-Job. Gibt auch einen Grund, warum wir dann sozusagen gerade noch einen zweiten Standort jetzt bauen für Biogena One, weil das einfach so aufwendig ist. Ja, es gibt ja auch einige Unternehmen, die einfach mit irgendeiner Fertigmischung arbeiten. Das machen wir ja nicht. Also bei uns sind wirklich diese einzelnen Inhaltsstoffe und beispielsweise das Astaxanthin kommt ja auch aus Österreich. Also wir schauen schon, wo es geht, regional gute Qualität zu bekommen, geht aber natürlich nicht bei allen Stoffen, weil nicht alles bei uns wächst, was drinnen ist. Aber da schauen wir natürlich auch drauf.
Ja. Was ich urspannend fand, war auch, dass ihr von jeder Charge Produkte zurückhaltet und sie auch regelmäßig überprüft, bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum, ob auch wirklich noch das drinnen ist, was da so draufsteht.
Ja, also wie gesagt, das ist auch ein wichtiger Punkt und glaube ich, was auch relevant ist, wir haben ja auch unsere eigene sozusagen Logistik jetzt an. Wir versuchen halt möglichst viele dieser Prozesse unter Kontrolle zu halten. Und das ist ja auch so ein bisschen, oft liegt ja dann liegt der Teufel im Detail, ohne da jetzt an das genau auszuführen. Aber es gibt ja, wenn ich als Endkonsument mir anschaue, ich schaue mir jetzt die Nahrungsergänzung an und da ist irgendein patentierter Markenrohstoff drinnen. Dann würde ich als Endkonsument sagen, okay, passt, wenn ich jetzt 2 bis 3 Produkte nebeneinander stelle und alle haben den gleichen Rohstoff drinnen, dann schaue ich nur noch auf den Preis, weil es ist ja überall das Gleiche drinnen. Das Problem ist aber, man muss dann auch schauen, okay, wie die Produktion vonstatten geht, weil bei gewissen Rohstoffen ist es so, dass wenn die Temperatur zu hoch ist, dass schon bei der Produktion wieder was verloren geht vom Rohstoff. Das heißt, ich habe dann trotzdem weniger drin. Und das ist der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, okay, wir vertrauen da jetzt nicht auf externe Lohnproduzenten, sondern produzieren selber, weil dann haben wir alles sozusagen unter Kontrolle und können aber auch reagieren, wenn irgendwo mal was nicht passt.
Kann man euch eigentlich hier besuchen? Also ist das heute eine Ausnahme, dass man da rein darf? Oder kann man da einfach auch vorbeifahren, sich einparken, sein E-Auto anhängen, wie ich seit heute weiß, und sich dann einfach die Produktion zeigen lassen? Oder wie ist
das? Ja, also natürlich, also wir haben oft Besucher, ja, die kommen am besten natürlich mit Voranmeldung, ja, weil die liebe Daniela mochte das in Perfektion. Aber ist natürlich ganz gut, wenn sie vielleicht vorher Bescheid weiß, dass da jemand kommt. Aber ja, das wollen wir auch. Also wir wollen dort Transparenz auch zeigen und dass man sich einfach die Produktion anschaut. Ja.
Und, jetzt übergebe ich das Mikrofon gleich an den Andreas, unten ist ja auch ein Biohacking Lab, ein bisschen eine Einrichtung. Ich war in der Kryokammer vorhin.
Ja, ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig auf Stand, aber tatsächlich ist es so, auch hier gibt es ein Biogena Biohacking Lab mit, was weiß ich, wir wissen beide die Kryokammer. Ich glaube, ein IHAT-System ist verbaut. Ich glaube, ganz sporadisch ein bisschen was mit Photobiomodulation. Dann, das ist unglaublich großartig. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es auf alle Fälle, dieses Beckenbodentrainingsgerät. Ja. Ich tue es. Als die Dinger noch nicht so populär waren, es gab irgendwann mal einen Versuch mit einem englischen Comedian, eine Netflix-Folge in Berlin bei einem Arzt zu drehen. Der hatte dieses Gerät, als es noch keiner kannte. Und ich kann euch garantieren, die gesamte weibliche Netflix-Produktionscrew hat eigentlich die Zeit zwischen den einzelnen Drehs auf diesem Gerät verbracht und war sehr, 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 sehr glücklich über das Gerät. Also grundsätzlich ist es dafür gedacht, den Beckenboden zu stärken. Es scheint aber auch, je nachdem, wie es eingestellt ist, eine durchaus entspannende und wohltuende Wirkung zu haben. Also wenn ihr es noch nicht kennengelernt habt, tut es. Und wie ich seit den Biohacking Days in Stuttgart weiß, da wurde es neulich wieder präsentiert, es scheint nicht unbedingt zu schaden, aber dann ein bisschen intensiv zu sein, wenn man an gewissen Stellen ein Piercing trägt. Die Dame brach dann ab und meinte, das möchte sie in der Öffentlichkeit nicht haben. Also dementsprechend nutzt das Beckenbodengerät, wenn ihr sonst auch nicht wisst, was ihr tun sollt, macht das. Nee, der Rest ist auch ganz großartig und mir blieb das Erlebnis auch verwehrt. Ich kann da nur neidvoll in die Zuhörerschaft schauen. Nutzt das Ding. Genau. Nee, sonst, was haben wir sonst noch hier?
Ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst. Was wir auch haben, ist natürlich Ärzte vor Ort. Also wir haben einen Experten für Schilddrüsenerkrankungen hier, der auch gerne genutzt wird. Also dann wird auch Blut abgenommen und so weiter. Aber auf das kommen wir vielleicht eh noch später bei der Analyse dann. Und ja, aber ich glaube, sonst hast du das gut zusammengefasst.
Ja, also das sind die Sachen, die ich zumindest kannte. Den Arzt habe ich heute zum ersten Mal wahrgenommen. Vor einem halben Jahr, als ich das letzte Mal da sein durfte, gab es ihn noch nicht, deswegen. Genau. Nee, ansonsten finde ich es immer wieder wahnsinnig toll, wenn ich bei Biogener sein darf, weil einfach dieses, wir bringen das, was wir eh schon super können, nämlich Supplements mit dem, was wir künftig auch noch machen wollen, nämlich auch für stationäres Biohacking anzubieten. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte und freue mich über jeden Standort, den es zusätzlich gibt. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir wollen jetzt auch nicht dem Martin bloß Diamantenstaub in den allerwertesten blasen, sonst schaut er nachher aus wie ein Einhorn oder so.
Ja, langweilig.
Das war langweilig, aber ein bisschen schauen wollen wir halt, was sich so tut.
Ja, genau. Also ich habe euch ja, als wir uns vorhin schon getroffen haben, bin ich mir ein bisschen vorgekommen, wie so das fünfte Rad am Wagen. Ihr habt herumgenördet und ich bin daneben gestanden und habe halt so über mein Leben nachgedacht. Bin dann zur Schauführung gegangen. Wollt ihr uns an eurem Nerd-Talk ein bisschen teilhaben lassen oder sollen wir euch in Ruhe lassen?
Also von mir aus, ihr könnt es auch.
Das erste Thema, das ihr besprochen habt, waren biologische Alterstests, der aktuelle Stand zu biologischen Alterstests.
Mhm. Ja, ich habe da eine, relativ klare Meinung dazu. Ich glaube, ich habe die letzten 3 Jahre rund 20 Tests gemacht. Mein Alter war zwischen 33 und 64 Jahren. Das heißt, wahrscheinlich war das mit den 33 der richtige Test. Ja. Man muss da natürlich jetzt, glaube ich, auch unterscheiden. Also es war Blut, es war Speichel und natürlich werden unterschiedliche Sachen auch getestet bei diesen Sachen. Aber ich habe zum Beispiel mir mit 3 Tests, so habe ich mir den Aufwand angetan oder auch die Kosten und gesagt, ich habe innerhalb von einer Stunde 2 Tests gemacht. Und habe das unter unterschiedlichen Namen gemacht. Und der Unterschied war einmal 3 Jahre und einmal 5 Jahre. Also da sieht man, dass es halt nicht so genau ist, wie man sich das vielleicht auch erhoffen würde jetzt als Biohacker, dass man sagt, ich teste jetzt ein Supplement oder ich teste jetzt irgendeine Lifestyle-Änderung und dann schaue ich mir das noch 3 oder 6 Monate an. Und wenn da dann rauskommt, okay, ich bin um 3 Jahre jünger, dann war es das Supplement. So einfach ist es leider nicht. Und deswegen bin ich dann eher auch ein Freund, dass ich sage, irgendwie das Ganze mit Functional Markern sozusagen zu ergänzen, wie wir es ja auch anbieten. Aber das ist einmal meine Meinung.
Andreas, wie misst du dein biologisches Alter?
Tatsächlich gar nicht mehr. Also es ist so, ich habe neulich bei einem anderen Partner des Podcasts bei Molecular mal wieder einen Test gemacht. Der war auch relativ in Ordnung. Da war irgendwie 3 Jahre jünger, als ich sein sollte nach Produktionsdatum her. Das schien mir einigermaßen glaubhaft zu sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, diese Tests leben, wenn sie gut sind, ehrlicherweise glaube ich auch von den Fragebögen, von den Informationen, die quasi gesammelt werden, bevor das Ganze dann in den Algorithmus reinläuft. Und da ich mich da relativ gut anstelle, wenn es um Lifestyle-Fragen geht, haben sie mir wahrscheinlich ein bisschen was geschenkt. Ob das jetzt die Marker dann so abgedeckt haben oder nicht, weiß ich nicht. Ansonsten muss ich halt sagen, es gibt so unglaublich skurrile Geschichten rund um dieses Thema Altersbestimmung, dass ich tatsächlich sagen muss, also ich frage meine Klienten, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, nicht, ob sie den Test haben. Es sind auch keine Daten, auf die ich so richtig, richtig dringend schaue. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte das als Steuerzentrum für meine Anti-Aging-Longevity-Strategie haben, finde ich es total in Ordnung. Aber mir sind tatsächlich die normalen Blutbilder, die Entzündungsmarker und die harten Fakten teilweise deutlich wichtiger als jetzt eine biologische Alterseinschätzung, um ehrlich zu sein.
Wenn ihr beide jetzt zum ersten Mal einen Bluttest seht von jemandem, was sind denn so die ersten 5 Werte, auf die ihr schaut?
Ja, ich meine, neben einmal den klassischen Werten, das heißt Leberenzyme und so weiter, also das haben wir klassische Blutbild, was wir natürlich anschauen, wobei auch da vielleicht, da weiß man ja vielleicht auch noch eine persönliche Erfahrung, wo ich so ein paar Jahre schon her, 16, 18 Jahre war, habe auch jedes Jahr im Leistungssport diese Blutanalyse gemacht und meine Leberenzyme, also 2 Leberenzyme waren immer erhöht. Und dann habe ich mir natürlich auch Sorgen gemacht und es waren eigentlich auch informierte Ärzte, die das überprüft haben und sie haben sich das auch nicht erklären können. Und erst vor einem Jahr habe ich jetzt dann wirklich die Studie gefunden, wo gezeigt worden ist, dass wenn man 3-mal die Woche intensiven Sport macht, dass gewisse Leberenzyme auch erhöht sind. Also das ist vielleicht nur ein kleiner Sidestep. Das heißt, abseits der Sachen, was ich mir immer anschaue, ist Omega-3-Index, Magnesium und solche Sachen im Vollblut und ja, Langzeitblutzucker klarerweise und was auch noch wichtig ist, also stille Entzündungen, das heißt einen hochsensiblen CRP, Das sind so, aber es sind mehr als wie nur 5 Werte. Also vielleicht kannst du noch.
Also im Endeffekt, Martin hat jetzt eh viel schon abgedeckt. Ich muss tatsächlich sagen, in meiner Arbeit, weil ich halt meistens mit Menschen mit fortgeschrittenem Alter zu tun habe, ist natürlich das Thema Sexualhormone unglaublich wichtig. Das Thema Schilddrüsenhormone halte ich noch für extrem spannend, weil es uns viel sagt. Ich würde mir wünschen, aber kommen wir später dann im anderen Teil dazu, wenn wir einen besseren Wert hätten, Cortisol sinnvoll zu bestimmen, weil das ist, glaube ich, so ein Hormon, das uns gerade ganz unheimlich viel, ja, wie soll man sagen, Überraschungen bereitet in unserem Leben und bei dem, was wir alle so tun. Also das wär so eine Geschichte.
Ich glaube, bei den 1:1 Coachings, die wir im Podcast hatten bisher, heute haben wir ja ein echtes Live 1:1 Coaching, war dieses Cortisol-Thema eigentlich immer eines da. Das heißt, gerade bei Leuten, die sich sehr um sich kümmern und die eigentlich alles richtig machen, gerade dort ist das Cortisol-Thema eines, das dann irgendwie von links hinten daherkommt und winkt.
Und ich kann dir schon verraten, das werden wir heute wieder haben. Also das ist tatsächlich so, das wäre jetzt auch so ein Test, wo ich sagen würde, wenn man das weniger aufwendig hinbekäme, das ist Cortisol-Tagesprofil, das wäre eine unglaublich spannende
Geschichte. Woran liegt das? Und vielleicht die eine oder der andere, die heute da sind, wird das auch interessieren. Wieso sind gerade Leute, die sich für ein 1:1 Coaching interessieren, Klammer auf, wahrscheinlich ein bisschen repräsentativ auch für alle, die uns zuhören, so Cortisol-anfällig. Macht das Biohacken so viel Stress?
Ich glaube, wir haben viele, es geht ja da auch sehr oft um Optimierung. Und das heißt, es sind dann oft Leute, die performen wollen oder schon gut performen und noch besser performen wollen. Also so wie im Leistungssport halt. Und da ist natürlich, die neigen natürlich noch mehr dazu, also dieser Dopamin-Typ, der den ganzen Tag Vollgas gibt. Und der neigt dann natürlich noch mehr dazu, dass er irgendwann diesen chronischen Stress natürlich hat und wo Cortisol dann halt einfach ein Thema wird. Ne?
Und das ist natürlich auch ganz klar so, ich gehe nicht davon aus, dass die Biohacking-Longevity-Bemühungen automatisch zum erhöhten Cortisolspiegel führen, sondern es ist, glaube ich, andersrum. Es ist eher eine Korrelation, keine Kausalität. Allerdings ist es natürlich so, wir haben natürlich eine Demografie, die in der Regel sich für mehr Dinge interessiert, ein bisschen mehr Gas gibt, vermutlich auch irgendwie 1,50 € mehr verdient als in anderen Bereichen und das hat halt alles seinen Preis. Also sonst sage ich es in einem anderen Kontext, aber es gibt halt kein kostenloses Mittagessen in der Natur und wenn du Gas gibst, dann wirst du es halt auch am Cortisol merken. Nur, dass uns das halt immer wieder, wenn es chronisch oben ist, so ein bisschen in die Kniescheibe kommt. Ja, das werden wir später sehen.
Martin, merkt ihr auch, ihr verfolgt ja wahrscheinlich, welche Produkte ihr jetzt mehr verkauft und welche weniger. Sind so Produkte, die in Richtung Entspannung, Erholung, Regeneration, Stressbewältigung gehen, sind die so im Steigen generell? Also ich denke jetzt an Magnesium, ich denke an Ashwagandha.
Ja, also Magnesium ist sozusagen Allzeit, also immer.
Vollkommen zu Recht.
Ja.
Also ich nehme da zum einen Teil des Erfolgs, nehme ich da jetzt auf meine Kappe.
Okay. Ja, also man merkt schon, dass da mehr Nachfrage entsteht. Ja. Also dieses Thema Schlaf und Stressreduktion, weil das einfach eines von den Hauptproblemen ist.
Was die Kommt Bevölkerung das wirklich hat. Auch schon draußen an bei den Leuten, die heute gerade nicht da sind? Wissen die schon, dass Schlaf was Zentrales ist? Ich meine, als ich jung war, hat man gesagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder so. Irgendwie waren so die Sprüche vielleicht, oder den kennen. Und der Robert Trenkwalder, der Skitrainer, der den Günther Mader zu seinen Erfolgen geführt hat, der hat mir den Spruch schneller schlafen, hat er mir den vermittelt. Ich fand den lustig zugegeben, wenn auch natürlich bedrohlich. Die haben also in der Skisaison haben sie erzählt, dass sie versucht haben, den Schlafwert von 8 Stunden in 2 bis 3 Stunden unterzubringen. Und als Dopingmittel haben sie Schnaps verwendet.
Gut, das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, wir haben da auch
ein bisschen was verändert.
Wir haben dazugelernt, wobei man mal sagen muss, der Erfolg hat ihm ja recht gegeben. Ja. Ja, das ist einmal ganz wichtig. Also Theorie und Studien ist das eine, aber was in der Praxis dann erfolgreich ist. Also von dem her.
Hat es ein bisschen ironisch auch gemeint.
Ja. Aber zu deiner Frage, also ich glaube, es wird jetzt sehr viel über Schlaf geredet und jetzt dann, glaube ich, rühmt sich niemand mehr damit, dass er möglichst wenig schläft. Manchmal fehlt es noch ein bisschen an der Umsetzung. Ne? Also man redet drüber.
Ja, aber es ist kein Statussymbol mehr, nicht zu schlafen. Das ist schon einmal ein ziemlicher Fortschritt.
Ja, Aber ich meine, ich glaube, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber es gibt wirklich extrem viele Leute, weil man muss unterscheiden zwischen nicht schlafen können und nicht schlafen wollen, weil ich halt sage am Abend, okay, ich will jetzt noch irgendwo mir eine Fernseh- oder Streaming-Serie reinziehen oder ich kann einfach nicht einschlafen. Ja. Also, und da glaube ich, also wir sehen schon, dass da die Nachfrage nach solchen Produkten steigt oder auch nach anderen Dingen, ob das jetzt ein gutes Schlafsystem ist, wie auch immer. Ja. Also ich glaube, da gehört ja viel dazu.
Ja. So, das nächste Thema, das ihr vorhin ausgiebig diskutiert habt, war Protein. Wir haben ja zuletzt eine Folge auch gehabt dazu. Jetzt ist Protein auf der einen Seite natürlich in aller buchstäblich Munde und infundieren kann man es noch nicht, oder?
Nee, es gibt Aminosäureninfusionen seit ewiger Zeit.
Aber es gibt natürlich dann auch diese Walter Longo-Partei, sage ich jetzt einmal, die sagt, um Gottes Willen, Protein ist das neue Rauchen. Du hast relativ live erzählt von einem Treffen mit, glaube ich, sag, was du davon erzählen möchtest, auch hast
du
erzählt.
Wir sind unter uns, Martin.
Ja, muss immer aufpassen, wenn ich so im Redefluss bin. Also entweder gehen alle oder es nicht so gut ist. Nein, also grundsätzlich allgemein gesagt ist es ja so, dass immer mehr dieser Protein-Hype jetzt diskutiert wird und teilweise auch negativ diskutiert wird und ich auch schon gehört habe, okay, wie ich dazu stehe, weil da ist ein großes Risiko auch dabei, weil die Leute wissen ja gar nicht mal, wie viel Protein sie dann pro Tag zuführen. Und meine Antwort war da relativ klar, dass ich sage, okay, im Schnitt nehmen die Leute so 1,1 Gramm pro Kilo Körpergewicht auf. Und ich bin klar der Meinung und die Studienlage, jetzt kann man streiten, ob es 1,5 sein, 1,6, wie auch immer oder auch ein bisschen mehr. Aber das wäre schon notwendig für Krafterhalt und vieles mehr. Also nicht nur im Alter, sondern auch schon vielleicht ein bisschen früher. Und es kommt ja dann oft das Thema mit Gefahr für die Nieren und so weiter. Und da kann der Andreas sicher ergänzen, der ist da sicher versierter, aber mir ist jetzt keine Studie bekannt, dass 2 Gramm und teilweise sogar 3 Gramm pro Kilo bei einer gesunden Niere ein Problem sind. Und ich habe dann auch umgeleitet das Thema, dass ich gesagt habe, bevor man sich Angst hat, ob jemand zu viel Protein konsumiert, sollte man sich eher die Gefahr, dass er vielleicht zu viel Zucker oder zu viel Kalorien gesamt zuführt. Und wenn es um das Thema Nierengesundheit geht, sollte man vielleicht regelmäßig den Blutdruck checken. Das wäre vielleicht wichtiger.
Da hast du vorhin auch erzählt von einem, glaube ich, Freund oder Bekannten von dir, der Nierenprobleme hatte und dann draufgekommen ist, das hat mit Protein überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern das war einfach ein Hinweis darauf, dass er sich zu wenig um seinen Blutdruck gekümmert hat.
Genau. Aber Andreas, ja. Ergänzung?
Nö, eigentlich sehr wenig. Ich habe heute eine ganz komfortable Geschichte hier. Ich habe schon überlegt, ob ich mir jetzt was zum Essen hole, weil ich muss so wenig reden. Das kenne ich gar nicht aus unserem Podcast. Das ist super. Nee, tatsächlich, Martin, völlig bei dir. Ich glaube, dass diese Pendelbewegungen, wie wir sie haben, auf der einen Seite ist es tatsächlich erstaunlich, wie wir jetzt als Gesellschaft plötzlich dieses Thema Protein entdeckt haben. Auf der einen Seite ist der Fleischkonsum runtergegangen. Der Fischkonsum vermutlich auch, so wie es in unseren Meeren ausschaut, wird wahrscheinlich auch keiner mehr so richtig Lust auf Seefisch haben. Also auf der einen Seite sind die tierischen Quellen sozusagen weniger nachgefragt. Auf der anderen Seite ist jetzt plötzlich Protein als Nahrungsmittelergänzung da, was ganz vernünftiger Ausgleich ist, wenn ich es mit Messer und Gabel nicht mehr bekomme, dass ich es dann wenigstens versuche, mit Tasse und Kelch zu mir zu nehmen. Aber kaum macht man dann was irgendwie tatsächlich mal was Vernünftiges wäre, steht wieder so ein Lurch aus und sagt, das ist ganz fürchterlich gefährlich. Ich verstehe teilweise nicht, welche Mechanismen da ablaufen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Kann euch aber versichern, von allen Makronährstoffen hätte ich vor Protein mit Sicherheit definitiv am wenigsten Angst. Allerdings muss man halt auch sagen, klar ist es so, dieses Thema 2 Gramm Protein ist eigentlich was in einem Fitness-Lifestyle stattfindet. Jemand, der in einem Fitness-Lifestyle unterwegs ist, weiß auch, dass es eine sehr gute Idee ist, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Natürlich können wir analog zu, ich nehme so viel Vitamin D, dass ich Osteoporose dazu bekomme, auch den dümmstmöglichen Nutzer bauen, der einfach ganz wenig trinkt, ganz wenig Flüssigkeit zu sich nimmt und dann sehr hohe Mengen an Protein, aber dann wahrscheinlich auch nicht. Was müsste? Kann man Proteinpulver sniffen? Ich weiß es nicht, aber man müsste es ja dann schon quasi trocken auch noch aufnehmen, um das zu schaffen. Also irgendwie wird es sicher einen Punkt geben, wo es auch blöd ausgeht, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass die gesamte Industrie und natürlich auch ihr jetzt eben gerade damit angefangen habt, wirklich wohlschmeckende, moderne Proteinpulverlösungen, wie auch immer, anzubieten, die all das, was früher Proteinpulver ausgezeichnet hat, eben nicht mehr mit sich bringen. Die den Podcast hören, kennen ja meine Geschichten von früher. Ich war ja begeisterter Indoor-Cycling-Spinning-Instructor, Ausbilder für Instruktoren, habe ganz viel Zeit im Fitnessstudio zugebracht und natürlich waren auch bei mir die obligatorischen Whey-Protein-Drinks ein fester Bestandteil meines Lebensstils. Genauso wie die Tatsache, dass ich wusste, nachdem ich die zu mir genommen habe, habe ich die nächsten 2 bis 3 Stunden so was Ähnliches wie eine Gasgranate in der Hosentasche und ich weiß nicht genau, wann sie auslöst, aber wenn sie auslöst, wird alles, was sich in meiner Nähe befindet, tot sein. Also dementsprechend die Tatsache, dass man heutzutage Proteindrinks zu sich nehmen kann, ohne mit grünen Gasen um sich zu werfen, finde ich großartig, dass sie besser schmecken, finde ich noch besser und dass wir ohne diese bösen Zuckerstoffe, Austauschstoffe, die früher drin waren, wahrscheinlich auch die Gesundheitsgefahr rausgebracht haben, finde ich noch viel großartiger. Aber mir ist es allein schon angenehm. Ich habe heute auf dem Weg hierher so ein Sachet von Martin in ein Rührfläschchen geworfen und das im Auto auf den Weg von Wien. Ich habe mir gedacht, wenn ich als Münchner nach Salzburg fahre, dann fahre ich über Wien, dass ich auch mal ein bisschen eine längere Antwort
habe. Kürzester Weg,
ja. Dann habe ich das also quasi mir noch kurz vorm Hotel gegönnt, habe dann eingecheckt, bin in den Aufzug gestiegen. Neben mir standen 2 andere Menschen, die ich nicht kannte. Und ich war einfach nur dankbar, dass es die moderne Zeit ist. Ich hätte nicht erklären wollen, warum die jetzt eben mir im Aufzug liegen, wenn ich aussteige, wenn es früher passiert wäre. Also dementsprechend, also es ist toll, dass das Zeug inzwischen gut schmeckt und so gut verträglich ist. Und ich muss tatsächlich sagen, gerade auf Reisen finde ich es unglaublich wohltuend, diesen Protein als Sättigungsfaktor auch ohne Kaumuskulatur nutzen zu können, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man unterwegs ist. Entweder ist das Essen fürchterlich toll und fürchterlich teuer, aber dafür sind die Portionen so, dass sie nicht so einmal am Tag passen und dann magst du auch nicht irgendwie 3 Hauptgerichte bestellen. Ist ja auch irgendwie schwierig. Also ich bin auf Reisen eigentlich immer so ein bisschen auf dem langen Zahn unterwegs, kann man natürlich auch positiv nutzen, aber da ist tatsächlich so ein Proteindrink eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Leiden zu reduzieren. Aber damit haben wir es auch wieder. Also wie gesagt, Gesundheitsgefahr gering. Worauf freue ich mich besonders? Ich freue mich besonders darauf, wenn die Peptidgeschichte bei euch weitergeht. Ich habe vorher irgendwo in den Störgeräuschen beim Abhören in der Produktion was von irgendwann mal mit mehr Leucin was gehört. Das wäre natürlich eine ganz tolle Idee. Ihr erinnert euch, Leucin, die Aminosäure, die das Krafttraining zum Krafttraining macht, weil es quasi das Muskelwachstum im Anschluss so schön boostet. Leider Gottes momentan fast teurer als alles andere, habe ich gehört. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da eine Lösung. Martin, hast du eine Idee?
Ja, also wir haben in Kürze, das heißt DL185, das ist ein D-Leucin, also ein Leucinpeptid. Und der große Vorteil bei dem ist, dass es eben über einen anderen Transporter dann sozusagen in den Körper kommt. Weil man kann ja sagen, im Alter braucht man ja mehr Leucin, das wissen wir. Aber irgendwann geht nicht mehr rein. Und dann ist einfach sozusagen, wenn ich jetzt eine andere Straße noch zusätzlich benutze, über das D-Leucin, kann man da sicher einiges bewirken. Also da kann man in Kürze mit einem Produkt, ich hoffe in Kürze, vorsichtig, aber in wenigen Wochen beziehungsweise wenigen Monaten bringen wir da was an den Start.
Also du hast meine Adresse.
Nee. So, jetzt wisst ihr, wie es mir vorhin gegangen ist. Ich versuche seit 5 Minuten eine Frage unterzubringen. Und entweder gibt es irgendwie nichts zum Hineingreifen in den Satz oder man nimmt mir das Mikrofon weg. Was wir jetzt noch nicht haben, ist so quasi eine Zusammenfassung eines konkreten Ratschlags für den Umgang mit Protein. Also soll man jetzt einfach reinschmeißen, was geht, inklusive transdermaler Aufnahme, oder was macht man mit dem Protein? Weil der Walter Lomo ist ja heute auch kein Tropo.
Auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, man muss einfach immer, also die Gefahr einer Überdosierung ist einmal sehr gering. Also bevor ich mir über das Gedanken mache, vielleicht sind noch 5 bis 10 andere Dinge, wo ich darüber nachdenken würde. Das Zweite ist, natürlich kann man darüber diskutieren. Ich glaube, in die Richtung geht jetzt eine Kritik, kommt ja aus der Fastenautophagie von der Seite. Jetzt, wenn man die Autophagie maximieren will, dann kann schon Sinn machen, dass man vielleicht auch weniger Protein zuführt und auch die Diskussion, okay, wenn ich zu oft am Tag mTOR aktiviere, eben durch Protein, was ja dann wieder Leucin enthält und so weiter. ich sage mal, die Studien, die es da gibt, also das eine, was er ja gern zitiert, das wurde halt dann mit, also vorher angesprochen, es kommt auch auf die Qualität des Proteins davon. Das heißt, die meisten Studien, da wurde nicht geschaut, okay, war das jetzt verarbeitetes Fleisch, wie war die Qualität vom Fleisch und so weiter. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das zweite ist, man muss dann auch entscheiden, was ist jetzt für Langlebigkeit relevanter. Und ich sage jetzt an Kraft.
Das waren nur die Brücke, die ich
da Muskulatur, aber er soll gleich übernehmen. Ich glaube, ihm brennt was auf den Lippen.
Nee, also man muss ja tatsächlich sagen, diese Verlogenheit, die wir gerade bei dem Begriff Longevity entwickeln, die ist ja teilweise schmerzhaft. Also was ist die Realität, wenn wir in die Pflegeheime gehen? Was sehen wir da? Da sehen wir Sarkopenie, da sehen wir keine Leute, die, weil sie irgendwie zu viel Muskulatur haben, sich nicht mehr bücken können oder sowas in der Art, sondern wir haben es mit Leuten zu tun, die ihre Grundsatz-Selbstversorgung nicht mehr hinbekommen, nicht weil das Kopf ihn nicht mehr mag, sondern weil der Körper nicht mehr mag, weil die Muskulatur nicht da ist. Und ich glaube, wenn wir diese ganze, wir gehen mit dem Mikroskop in die Studienreihengeschichte, wie es gerade in der Longevity Wissenschaft in Anführungszeichen betrieben wird, wenn wir die nicht mal irgendwie relativ schnell auf die Reihe bekommen, dann wird das Ganze irgendwann mal als Treppenwitz des 21. Jahrhunderts ändern, weil letzten Endes es mag durchaus sein, dass ein biologischer Marker isoliert die eine oder die andere Wirkung hat. Es mag durchaus sein, dass wenn ich mTOR oft aktiviere und zufälligerweise für onkologische Probleme eine Grundveranlagung habe, dass es dann in diesem Einzelfall eine blöde Entscheidung war. Aber wenn man das Ganze ein bisschen rauszoomt, werden wir irgendwie sagen müssen, eigentlich würde zur Longevity ein deutlich höherer körperlicher Anspruch gehören, deutlich größeres Trainingsvolumen gehören, würden eben Themen wie die VO2 Max, Maximalkraft und auch Muskulatur gehören. Und das sind ja auch Marker, die ihr quasi bei euch in den Eingangstests mit anschaut. Und mir ist es einfach ein Anliegen, wir sind keine Fadenwürmer, sondern wir sind relativ komplex aufgebaute Systeme, die aber halt auch irgendwie diese Körperhülle haben. Und deswegen finde ich diese Gedanken zu sagen, also ich versorge quasi die Muskulatur lieber ein bisschen zu wenig, nur damit irgendwie vielleicht nicht irgendwo hinten links irgendeine Tür aufgeht. Ich halte es inzwischen schon fast für albern. Und natürlich ist es cool zu fasten. Überhaupt kein Thema. Aber dann faste ich halt jedes Vierteljahr mal 3 Tage oder 4 und den Rest der Zeit lasse ich den Herrgott einen guten Mann sein und kümmere mich um die anderen Bereiche. Und wir kennen es ja aus dem Wettkampfsport. Da hat man ja früher das Fasten zuerst genutzt, um quasi Gewicht abzubauen, aber danach auch genutzt, um in der Folge hochqualitative Muskulatur aufzubauen, weil man ja auch gesehen hat, dass der Körper dazu in der Lage ist. Also ich muss tatsächlich sagen, auch wenn es jetzt nicht wirklich die Proteinfrage beantwortet, Stefan, ich bin der Auffassung, wir dürfen uns, wenn es um diese ganzen Themen geht, so ein bisschen wieder mehr an diesen, ja, wie heißt der, den vitruvianischen Menschen nach Leonardo da Vinci annähern, dass man wirklich sagt, das ist ein ganzes System und da gehört halt einfach die Muskulatur, da gehört der Bewegungsapparat dazu und den müssen wir halt auch entsprechend unterstützen und sollte das irgendeinen Biomarker mal bewegen, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich hoffe, man sieht sie.
Und vielleicht da noch eine Ergänzung, jetzt bringe ich noch mal schlechtes Englisch an, hat jemand auf Instagram treffend gesagt, das stimmt auch, aber auf den Punkt gebracht, we are underboned, undermuscled, but overweight and oversugared. Und eventuell sollte man es eher auf diese, da wo wir zu viel haben, konzentrieren. Und in Wahrheit, wir brauchen Krafttraining, ist einfach relevant, wir brauchen ausreichend Protein, nicht nur für Muskulaturaufbau, sondern wir wissen es ja auch, dass in Diätphasen mehr Protein grundsätzlich sinnvoll ist, weil es geringfügig mehr sättigenden Effekt hat und Thermogenese und so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich vor mehr Protein Angst haben muss.
Gut. Der Andreas hat sich jetzt in seiner Antwort dafür fast entschuldigt, dass er meine Frage nicht beantwortet hat. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Tja. Weil ich bin, also immer wenn ich etwas bewusst nicht wissen will, dann stelle ich eine Frage. Dann weiß ich, sie wird nicht beantwortet. Und er sagt dann irgendwas an, er erzählt dann alles rundherum. Aber jetzt hat er darauf hingewiesen, dass ich frage, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll.
Schatz, ich glaube, wir müssen reden.
Gut, jetzt stelle ich dir eine Frage. Und zwar, weil du ja uns bald verlassen also wirst.
Nicht beantworten.
Damit dein Platz frei wird. Wir reden noch ganz kurz bitte über das Thema Referenzwerte. Wir reden bitte, ja, das musst du jetzt Okay. Kein großes Blatt vor den Mund nehmen.
Nee, ich werde das jetzt versuchen, diplomatisch zu machen.
Nein, also, musst du nicht. Ich gebe dem Andreas auch schon einmal das Mikrofon vorsorglich.
Also, ich fange einmal an, okay? Wir wissen ja, Referenzwerte sind keine Optimalwerte. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig und ich glaube auch alle Hörer der Biohacking-Praxis. Aber draußen ist es noch nicht immer ganz angekommen. Wir wissen, dass der Testosteronwert beispielsweise beim Mann in den letzten 40 Jahren konstant gesunken ist. Gilt auch für DHA zum Beispiel. Und da kann ich jetzt nur eine Erfahrung von meinem Mentor Charles Bolikin bringen, der schon vor 10 Jahren das erwähnt hat und zum Beispiel gesagt hat, er kommt ursprünglich aus Kanada, dass da auch die DHA-Werte dann nach unten reduziert worden sind. Das heißt, der heutige Mann, der einen normalen DHA-Wert hat, und ich glaube, ähnliches gilt beim Testosteron, hätte wahrscheinlich vor 40 Jahren eine Ersatztherapie verschrieben bekommen. Das ist einmal das eine. Das, was mich vor kurzem etwas ja schon aufgeregt hat, muss ich sagen, da war auch mein Cortisol sehr hoch, wo ich gehört habe, dass auch bei Vitamin D, das haben wir vielleicht vorher noch vergessen.
Vielleicht ist das der Grund, dass wir alle so einen hohen Cortisol haben, dass wir einfach ein bisschen mehr wissen als die anderen.
Ja, und vielleicht ist aber die Lösung, weniger News zu konsumieren, wie ich es in der letzten Folge auch einmal erwähnt habe. Aber bei Vitamin D, vielleicht um das kurz auszuführen, und das war ein Interview mit dem ORF von einer Institution, die staatlich gefördert wird. Und da war das Thema Referenzwerte und dass im Winter ja auch nicht einmal diese 30 Nanogramm pro Milliliter bei Vitamin D erreicht werden. Und die Interviewte, durchaus fachlich in ihrem Bereich wahrscheinlich kompetent, hat dann gemeint, ja.
Was war ihr Fachbereich?
Ja, das will ich jetzt gar nicht sagen.
Ornithologie.
Jedenfalls hat sie dann gemeint, ja, das ist nicht abzustreiten. Also im vollen Winter sind viele unter diesen 30 Nanogramm pro Milliliter. Aber vielleicht sollte man einfach einmal diese Werte grundsätzlich, diese Referenzwerte hinterfragen, jetzt aber noch unten. Also vielleicht stimmen diese Skalen einfach nicht. Müssten wir viel niedriger ansetzen im Winter. Und meine Antwort wäre ja darauf, naja, zum einen könnte man das auch beim BMI machen. Jetzt kann man über den BMI streiten, aber ich glaube, die Durchschnittsbevölkerung hat einen höheren BMI als der empfohlen wird, und könnte man ja das auch nach oben setzen, damit wir da wieder in der Norm sein. Also das wäre das Erste.
Man macht den Leuten ja auch einen unnötigen Stress, wenn sie diese Referenzwerte dann über- oder unterschreiten. Das ist ja auch, das darf man nicht vergessen.
Ja, ja. Und das Zweite, was ich der Dame dann auch gerne geantwortet hätte, dass vielleicht in der heutigen Zeit wir viel mehr Indoor sind. Also wenn man sagt, die Natur und so weiter, wir sind viel mehr Indoor. Ich glaube, Sonnencreme hat es, und nein, ich bin kein Verteufler der Sonnencreme, aber Sonnencreme hat es vor 100, 200 Jahren auch nicht gegeben, glaube ich. Vielleicht hat man da einfach schon mal grundsätzlich ein bisschen mehr Vitamin D auch bekommen. Also vielleicht ist die Ursache für diese niedrigen Werte, die wir teilweise aber auch im Sommer sehen bei unseren Messungen, nicht, dass die Werte falsch sind, sondern dass sich einfach unser Lebensstil einfach deutlich verändert hat. Ja,
aber
lass aber welche Referenzwerte suche ich mir jetzt? Weil wenn ich jetzt die offiziellen Referenzwerte befolge, dann habe ich möglicherweise eine Orientierung am Durchschnitt des Gesundheitsmangels der Bevölkerung.
Also, blöde Antwort, aber sie ist tatsächlich sogar ein bisschen ernst gemeint. USA 1955.
Das heißt, die Referenzwerte archäologisch erheben lassen.
Genau. Es ist tatsächlich so, wenn du dir die alten Tabellen anschaust, was in den Vereinigten Staaten so Mitte der 50er Jahre an den Referenzwerten gegolten hat, da war wahrscheinlich noch kein Vitamin D dabei, aber wenn du das Testosteron anschaust, wenn du dir Cholesterin anschaust und solche Geschichten, dann wirst du feststellen, die sind ganz schön anders als das, was heute ein Standard gesehen ist. Und ich glaube, damals hat man tatsächlich noch versucht, wirklich das Mittel zu bestimmen, das für als gesund gegolten hat, und hatte noch weniger den Bedarf, damit Nudging zu betreiben und Leute da in irgendeine Richtung zu streicheln beziehungsweise davon abzuhalten, Sachen vernünftig anzugehen.
Gut, so, Segway. Martin, ihr bietet ja auch einen Bluttest an.
Ja.
So, da stehen auch Referenzwerte drinnen.
Ja.
Wie habt ihr die festgelegt? Oder müsst ihr euch da an Referenzwerten orientieren, die vorgegeben werden? Oder kann man da jetzt, wenn man einen Test anbietet, relativ freihändig darüber bestimmen, welche Referenzwerte man da heranzieht?
Naja, grundsätzlich, also wir arbeiten mit dem Institut da in Deutschland zusammen, die natürlich dann noch viel mehr Messwerte haben. Und was die Werte, also vielleicht auch noch wichtig, Das heißt, muss man einmal die richtigen Werte überhaupt analysieren. Ja, also beispielsweise Magnesium, ich glaube, das wissen die meisten im Serum, dann ist schon 5 nach 12 eigentlich, wenn da irgendwas anschlägt. Das heißt, im Vollblut natürlich zu messen. Und dann ist natürlich die Frage, es gibt natürlich dann Referenzbereiche für Leistungssportler, es gibt Referenzbereiche für die Normalbevölkerung, wobei ich sage, okay, warum sollte ich als Normalbevölkerung nicht auch anstreben, einen sehr guten Wert zu haben? Ja, weil ich würde ja leistungsfähig sein und wir sehen es ja auch im Alltag, so groß ist der Unterschied oft nicht zwischen einem Spitzensportler und jemandem, einem High-Performer sozusagen, und zwar egal, was der jetzt macht, aber hat genug Stress, der hat vielleicht nicht so viel körperliche Belastung, aber was geistige Belastung betrifft, was Stress betrifft, glaube ich, ist der Unterschied zwischen einem Spitzensportler und jemandem, der im Beruf Gas gibt, jetzt nicht so groß.
Was unterscheidet euren Test jetzt von einem Test, den ich mache, wenn ich, ich weiß nicht, zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin gehe und sage, ich hätte gern ein großes Blutbild. Ein ganz großes. Inklusive Magnesium, bitte.
Ja.
Und Vitamin D. Das müssen Sie extra
freuen. Genau. Also, ich meine, es ist auch so, also wenn ich teilweise mit Klienten spreche und sage, okay, ihr müsst bitte Magnesium, Zink und vieles mehr im Vollblut messen. Ich glaube, in 50% der Fälle, wenn ich sie zum Hausarzt schicke, kommen sie wieder zurück mit dem Magnesium im Serum. Obwohl ich es extra dazu gesagt habe, draufgeschrieben habe, wie auch immer. Also da scheitert es dann schon einmal, weil dann oft die Ärzte sagen, es reicht eigentlich das. Jetzt, wie kann ich das mir merken und unterscheiden? Leider, wenn ich was zahlen muss, dann ist das meistens wahrscheinlich das sinnvollere Blutbild, weil das wird von den Kassen ja nicht übernommen. Und ich glaube, dass der Vorteil ist, dass wir da gewisse Packages anbieten. Und das geht ja auch damit für die Orientierung. Wir haben so ein High-Performer-Package, wo dann eben auch Werte, wie es der Andreas angesprochen hat, die ganzen Hormonwerte. Und das ist extrem wichtig. Und ich glaube, Andreas, das hast du gesagt. Und ich wiederhole es auch immer wieder, weil das wirklich sinnvoll ist. Jeder sollte ja auch schon mit 30 oder also auch eine Frau jetzt vor der Menopause sollte einmal ihre Hormonwerte kennen, damit ich dann auch weiß, okay, es ist jetzt wirklich die hormonelle Umstellung der Grund für meine Probleme oder ist es was anderes? Und das weiß ich aber nur, wenn ich es einmal vorher auch getestet habe. Und das bieten wir an und ergänzend natürlich immer mit ärztlicher Beratung, die sich auch wirklich in dem Gebiet auskennen. Ich glaube, das ist alles wichtig, die Interpretation von den Daten.
Wenn ich jetzt so einen Test machen will, dann gehe ich zu euch oder gehe ich zu meinem Arzt und sage, ich hätte gerne diesen Biogener-Test. Wie mache ich das?
Am besten gehst du zu uns. Entweder, also wir bieten es zum Beispiel in Wien und in Salzburg eben direkt vor Ort an. Und dann bieten wir natürlich noch ergänzend Bluttest an für zu Hause. Wir haben auch einen Urintest jetzt an, der zumindest Hinweise gibt, ob Osteoporose ein Thema sein wird oder nicht. Das heißt, für den Heimtest, der ist jetzt nicht so umfassend, weil man nicht alles sozusagen im Heimtest machen kann, aber gibt dann schon gewisse Hinweise, wo ich dann sage, okay, wenn ich da ein Thema habe, dann gehe ich vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie rein noch.
Und die Entwicklung dieser Tests, in die warst du eingebunden?
Nein, das würde ich jetzt nicht auf meine Fahnen schreiben.
Aber hat man das Gegenteil entwickelt?
Nein, auch nicht. Gut. Also ich versuche überall meinen Teil beizutragen. Ja, aber
da habt ihr Ärzte in einem Panel oder wie?
Genau, also wir haben
wie entwickelt man so einen Test dann?
Ja, also wir haben da natürlich Ärzte und wir haben ja in unserem Team auch sozusagen Experten im Bereich Ernährung und vieles mehr. Und dann wird einfach gemeinsam dann so ein Test entwickelt. Und manchmal muss man natürlich auch den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Was meine ich damit? Ich kann natürlich um 4.000 Euro auch mein Blutbild analysieren lassen, aber das werden dann die wenigsten machen. Das heißt, wir brauchen einen Einstiegstest, der jetzt nicht so viel kostet auch, damit man wirklich die Mehrheit erreicht. Und dann kann man natürlich auch noch tiefer reingehen, wenn man noch irgendwas optimieren muss. Aber ich glaube, das haben wir wieder bei den Basic-Werten, die gehören zuerst einmal gecheckt. Ja. Und am liebsten ist auch das Thema Knochendichte. Also ich sage, jeder Biohacker, wiederhole mir, aber das ist einfach wichtig, sollte seine Knochendichte kennen. Und die kennen zwar ihr biologisches Alter und was auch immer, aber Thema wie Blutdruck, Knochendichte und solche Werte werden oft vergessen.
Was sind so die ganz selbstverständlichen und unspektakulären Basics, die aber jeder kennen sollte? Knochendichte.
Knochendichte, aus meiner Sicht viszerales Körperfett ist sehr spannend, wobei, wenn jemand jetzt ein 30 Kilo Übergewicht hat, dann hat er zu viel viszerales Körperfett, dann brauche ich es eigentlich nicht messen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel dünn ist, wäre das ein spannendes Thema, weil wir wissen, dass das einfach, sagen wir wieder beim Thema Longevity, aber dass es halt einfach ein Risikomarker ist. Griffkraft finde ich extrem spannend, VO2 Max hat ja schon Andreas auch erwähnt, wobei, da kommt es mir auch vor, das wird jetzt wie neueste Sau durchs Dorf getrieben, also sehr intensiv, aber ist ein guter Marker, ja. Aber auch da, glaube ich, machen den Fehler, es geht jetzt nicht darum, da den maximalen Wert zu erreichen, sondern ein gutes Level, ja. Also es geht eigentlich so wie bei allen Dingen um Balance, ne. So wie
auch lernen. Was ist dein schlechtester Wert, Martin?
Ja, es ist VO2 Max, aber es kommt nicht los. Es ist einfach, und ich hasse dieses Training. Ich meine, ich habe es jetzt wieder eingebaut, regelmäßig, dass ich so Intervalle mache. Aber ja, das ist mein schlechtester Wert. Griffkraft ist noch okay.
Ja, ich möchte aber keine Kugel sein.
Ja, aber VO2 Max ist sicher das Thema, an dem ich arbeiten muss. Und ich habe selber auch einen hohen LPA-Wert. Und das heißt, alles, was Herz-Kreislauf-System ist, hat bei mir natürlich Priorität.
Ich glaube, der kann Kugelsaft zubereiten mit den Händen.
Ja, die Zeiten sind vorbei. Das war ja
nicht mehr. Ich habe nur für die Hand gegeben, als ich gekommen bin. Ich kann das Mikrofon noch immer schwer halten. So, aber du verlässt uns jetzt trotzdem.
Ja.
Und wir bekommen Besuch.
Ja, gib mir dir mal.
Genau. Birgit.
Die Birgit wird noch freigeschalten und dann geht's gleich weiter. Super. Ja, hallo und schön, dass du da bist. Und ja, ich weiß schon ein bisschen was über dich. Du warst so nett und hast mir im Vorfeld ein paar Sachen geschickt und geschrieben. Jetzt könnte ich das alles vorlesen, was du mir geschickt und geschrieben hast. Aber stell dich doch bitte für die anderen auch noch kurz vor, bevor wir dann so ein bisschen bei dir schauen, was da so los ist.
Okay, mein Name ist Birgit, ich bin 46, komme aus Braunau, bin so sportlich. Über den Winter mache ich Alternativsport und im Sommer verfahre ich ins Radfahren. Und es wird dann sehr einseitig und ich tue dann Radfahren. Und wenn das Wetter schön ist, tue ich sehr viel Radfahren.
Also man kann es in Worte fassen, es sind im letzten Jahr 11.000 Sportkilometer auf dem Rad gewesen und 114.000 Höhenmeter, meine Liebe. Das ist ganz beeindruckend. Also da nimmst jeden Berg mit.
Ich versuche es.
Genau. Und letzten Endes, was war die Fragestellung, die dich dazu gebracht hat, dass du gesagt hast, du möchtest dich gern anschauen lassen?
Irgendwie lebt man gesund, man ist gesund, man macht Sport, supplementiert ein bisschen. Und irgendwie stellt sich dann die Frage, supplementiere ich richtig? Und nehme ich das Richtige ein, nehme ich irgendwo zu viel, ist irgendwo zu wenig, habe ich irgendwo ein Defizit? Und irgendwo kommt dann einfach, wie man vorher, wie ihr es schon gesprochen habt, die Serumwerte ist einfach ganz besonders als wie die Vollblutwerte. Und ich wollte einfach echt einmal wissen, wie schaut's in mir drinnen aus? Das war einfach reine Neugierde und irgendwo auch dieser Wunsch, gesund alt zu werden.
Genau. Gut. Ja, also tatsächlich ist es so, ich glaube, wir werden gar nicht so richtig viel über die Supplements reden. Da muss ich dich enttäuschen. Das, was ganz interessant ist, wie gehen wir das Ganze an? Also vereinfacht gesagt, Sport machst wie Sau, das haben wir schon festgestellt. Wir haben irgendwie Körperzusammensetzungsmesswerte, die sind hervorragend bis großartig. Sehr geringes viszerales Bauchfett haben wir festgestellt. Blutwerte sind gut, Ernährung scheint gut zu sein. Die Bewegung in der Natur ist eh super. Aber irgendwie scheint das Thema mit der Regeneration bei dir nicht so richtig gut zu funktionieren. Was man spannenderweise auf der einen Seite irgendwie beim Schlaf zwar nicht zwingenderweise im Tracking sieht, aber ich vermute, du kommst irgendwie auf einen Durchschnittswert von 7 Stunden 39, was super wäre, aber ich glaube, du fühlst dich, als wären es 5 oder so, wenn du aufwachst.
Eigentlich nicht. Also es ist irgendwie, die Regeneration ist schon da.
Weil die HRV ist halt für das, was du machst, tatsächlich relativ gering.
Ja.
Und da war eigentlich so der Punkt, es gibt die HRV und auch dein Ruhepuls für die Menge an Ausdauersport, die du machst, ist ein Ruhepuls von 63 Schlägen, irgendwie so, als hätte man da irgendwie an der Uhr gedreht. Die HRV mit 32 Millisekunden ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber müsste eigentlich gerade dadurch, dass das mit dem Biken halt auch sehr viel mit Intervallbelastungen zu tun hat, das müsste eigentlich anders aussehen. Also da ist ein bisschen was los. Blutdruck haben wir auch irgendwie so ein bisschen ein Thema mit dabei. Mhm. Da gibt es auch Medikamente dafür. Aber so letzten Endes, und deswegen hatte ich eigentlich erwartet, dass dich der Schlaf auch nicht so richtig glücklich machen würde, scheint es halt so zu sein, dass bei dir der Sympathikus irgendwie Tag ein, Tag aus sehr, sehr stark aktiviert ist. Das heißt, dein Nervensystem scheint so ein bisschen Feuer zu schreien. Stefan hätte gerne ein Mikrofon.
Ja. Fährst du beruflich, Rad, oder machst du sonst auch noch was?
Nebenberuflich gerne arbeiten, ja. Hobbymäßig.
Ja, und ich glaube, du hast auch geschrieben, dass du in deinem Job ein bisschen was zu tun hast. Ja. Also das ist nicht so, dass du da jetzt unter einem Bore-out leidest.
Eigentlich nicht. Also es ist schon natürlich, die Frage ist immer, was ist Stress? Jeder empfindet Stress was anders. Natürlich ist mein Tag dicht gedrängt, aber ich selber empfinde es nicht als Stress. Aber irgendwo wahrscheinlich in meinem tiefsten Inneren ist Stress da. Und es spiegelt sich dann in dieser HRV-Rate, in dem Blutdruck eigentlich alles wieder wahrscheinlich, ja.
Ja, das war ein bisschen auch der Hintergrund meiner Frage. Also, dass du schon auch beruflich ziemlich eingespannt bist. Und ganz kurz noch, weil ich es merke bei mir, dass der Puls so aufgeht und die HRV runter, je später ich esse zum Schlafen gehen. Hast du da ein Thema, dass du irgendwie noch so einen Late-Night-Snack gerne nimmst?
Eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich ja 3 Mahlzeiten-Esserin. Aber natürlich, wenn man dann mit dem Radfahren jetzt später zukommt, dann isst man dann manchmal doch noch was. Und ja, das kommt dann schon mal vor.
So, und das ist bis jetzt.
Genau. Nee, aber wie gesagt, das Thema mit dem Nervensystem ist eigentlich das, was am auffälligsten ist bei dir. Da würde man auch tatsächlich als erstes ansetzen. Kann man später nochmal was dazu sagen. Also wirklich mal gezielt schauen. Also im Endeffekt, das war so faszinierend. Das ist, ich glaube, man kann dich nachts um 3 anrufen und sagen, geh mal radeln und du hockst in 3 Minuten auf dem Rad und bist anzogen. Aber ich glaube, du kommst eigentlich nie in die Regeneration rein. Ja. Und da ist halt die Aufgabe, die wir uns irgendwie stellen müssen, welche Routinen können wir dir bauen, dass du sowohl deinem Körper signalisierst, dass jetzt wirklich mal Ruhe gegeben werden muss. Und vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass auch die Birgit einfach mal akzeptieren muss, dass Regeneration halt auch dazugehören würde. Also ich weiß nicht, ob das Nervensystem oder der Wille, wer sich da im Weg steht, weil ich glaube, es ist ein bisschen eine Sucht haben wir da schon mit dem Radeln. Und ich glaube, da müssen wir uns irgendwie etwas bauen, was sozusagen dieses gut vorbereitet, gut ausgeruht, dann vielleicht mal eine geilere Tour machen, als man sie sonst machen würde, aber dafür halt mal einen Tag vorher wirklich nichts tun oder sowas. Ich glaube, da müssen wir irgendwie nachher an den Verhandlungstisch gehen, weil ich glaube, da ist relativ viel zu tun, um dich dazu zu überreden, da mal die, zu mir hat mal irgendeine Anbieterin von einem Haartest zum Thema Mineralanalyse hat irgendwie, weil damals extrem, ja, man kann das auch mit den Barthaaren machen, für die das wissen wollen. Da war mein Magnesiumgehalt wahnsinnig hoch in den Haaren drin und für die war das ein Zeichen von Stress in ihrer Interpretation. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich soll jetzt endlich diese gottverdammte Peitsche wegwerfen, mit der ich mich quasi selber immer auspeitsche und ja, get rid of this damn leash oder was auch immer, genau. Also das wäre so ein bisschen eine Geschichte. Dann ist es tatsächlich so, das Thema Krafttraining wäre auch was uns ein wenig fehlt.
Das fühle ich mir zum zweiten Mal ertappt.
Das ist also tatsächlich, du hast 11.000 Sportkilometer auf dem Fahrrad, 114.000 Höhenmeter und im ganzen Jahr 34 Stunden Krafttraining. Das heißt, du hast 22 Minuten oder sowas Krafttraining in der Woche. Das heißt, entweder machst du einmal 1,5 Stunden und danach wieder 3 Wochen gar nichts, oder es lohnt sich nicht so richtig, dafür irgendwo hinzugehen.
Also über den Winter schon mit Krafttraining und über den Sommer lasse ich alles verkümmern und im September beginne ich wieder bei null. Arbeite mich dann wieder auf März Ferien und dann beginnt die Radsaison, ja.
Und jetzt war das ja zumindest zu sagen, man macht ein bisschen was für die Beine und für den Rumpf, war ja durchaus auch sportartspezifisch und ja, okay. Wir wissen es.
So, Andreas, jetzt hatten wir vorhin den Martin von der einen Seite und zwar die Birgit von der anderen Seite. Das heißt, irgendwie hat jeder so einen Bereich, den er gerne mag. Nicht jeder kann so einen Allround-Sport ausüben wie Tennis, der alle Bedürfnisse aufs Perfekteste erfüllt. Jetzt gibt es Leute, die haben in dem einen und im anderen Bereich Defizite. Wie bringt man Menschen dazu, das zu machen, was sie nicht gern wollen?
Tja, wenn ich das wüsste, würde ich eine Partei gründen. Nein, die Breitfeldpartei. Tut, was ich euch sage. Nee, tatsächlich ist so, ich meine, letzten Endes, ich glaube, wir haben ja hier Glück. Da ist ja die Freude am Biken ist ja so ausgeprägt, dass wenn ich den Kuchen entsprechend belege und sage, schau mal, wahrscheinlich ist der untere Rücken irgendwie bei den längeren Touren irgendwann ein Punkt, der dann schon auch mal so ein bisschen so ganz vorsichtig den Mittelfinger hochhebt und sagt, du, Alter, weißt schon, kann man. Also dementsprechend, der eine Teil ist ja einfach die Performance hochzusetzen und der andere Teil ist einfach zu sagen, wie kriege ich ein kleines Maintenance-Programm zusammen, was irgendwie gut funktioniert und es kommt ja noch was dazu, es kommt ja auch noch dieses Mobility-Thema dazu. Ich weiß nicht, ob die Podcast-Folge, wo ich jetzt gerade mein kleines Thema Beweglichkeit abgefeiert habe, schon released ist, wenn wir das gerade rausbringen. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, die kommt nächsten Dienstag raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber mein Leben hat sich ja in den letzten Wochen komplett dadurch verändert, dass ich einfach nur 20 Minuten ein ganz kleines Mobilitätsprogramm in der Früh mache, bevor ich irgendwas anders tue. Und das ist tatsächlich so, ich merke es in meiner kognitiven Leistungsfähigkeit, ich merke es in meiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Kombination aus einem Eimer mit Reis, Herr Wagner freut sich jetzt wieder. Und ein paar,
das muss aber ein schöner Eimer sein.
Natürlich muss ein schöner Eimer sein. Ich bin zu alt für hässliche Scheiße.
Hässliche Eimer kommen uns nicht ins Haus.
Nee, also egal. Der Herr Wagner und die Ästhetik, der legt da großen Wert drauf, aber versteht es halt nicht.
Also jedenfalls, das ist eine selbstverständliche Verbindung, dass man sie nicht nach außen tragen muss.
Er nutzt die Tatsache, dass ich ADHS habe und dass man mich so leicht ablenken kann, aber ich wollte euch was über Mobility erzählen.
Also, aber dass ihr das nicht gehört habt. Also er hat sich, Entschuldigung, ich muss nur, er hat sich einen, also er hat dieses Reistraining im Eimer entdeckt.
Kübel.
Da tut er die Hände hinein in den Eimer mit dem Reis und knetet den Reis.
Das ist
korrekt. Und hat dann so kräftige Unterarme. Also das funktioniert ja offensichtlich. Aber es ist ihm wichtig, dass das ein schöner Eimer ist.
Ja, natürlich. Der steht ja bei mir im Raum. Also ich meine, ich kaufe mir auch kein Kackmöbelstück.
Nein.
Also
was hat der Eimer gekostet?
40 Euro. Ja, also mal kurz.
Aber beim Reis hat er gespart. Das ist kein Bio-Reis.
Also Ich
höre auf.
Ich komme tatsächlich an meine Grenzen kognitiver Natur. Entschuldigen, liebe Birgit, wir machen gleich weiter. Also, es geht ja letzten Endes darum, wenn wir uns einen Trainingsraum gestalten oder Sachen anschaffen, wollen wir irgendwie Zeug haben, was gut funktioniert und was lange hält und was irgendwie sinnvoll ist. Und da du für dieses Thema Griffkrafttraining einen großen Eimer haben möchtest, weil du sonst ständig mit dem Staubsauger rumläufst und die Größe 55 Gallonen tatsächlich ein amerikanisches Format, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Eimer, den sie dir im Baumarkt dazugeben, weil du dir gerade 3 Schrauben gekauft hast, glücklich wirst, gleich 0. Erster Teil. Zweiter Teil, dann möchtest du natürlich auch einen Deckel haben, weil wenn du Reis offen stehen lässt, könnte das wahrscheinlich auch eine doofe Idee sein. Und wenn du jetzt zufälligerweise einen Deckel hast, der aus dem Ganzen einen Hocker macht und du dann quasi in deinem Trainingsraum einen weiteren Hocker hast, ist es halt deutlich sinnvoller, als irgendwie einen blöden Kübel hinzustellen. Also es ist gar nicht so kompliziert. Und wenn jemand mal Gummibänder gekauft hat oder sowas, dann weiß er, dass eine Basisausstattung für so Fitnesszeug halt, das kostet halt mal 200-300 Euro, dass du das hast, was du hast. Und da ist dann halt in dem Fall auch ein vernünftiger Eimer mit dabei. Aber es ist total wurscht. Also Griffkrafttraining wäre tatsächlich eine super Geschichte auch fürs Biken. Parboiled Reis kaufen, weil der hat den riesigen Vorteil, der staubt nicht. Und ich hatte jetzt gerade jemanden, der seit Jahren mit einem Tennisellenbogen zu kämpfen hat, obwohl er gar nicht Tennis spielt. Der hat jetzt 3 Tage von mir diesen Reiseimer quasi mitgenutzt und der war völlig fasziniert, weil er schmerzlos durch den ganzen Tag durchgekommen ist. Also es ist tatsächlich so.
Das hat er mir nicht erzählt.
Natürlich nicht. Du hast ja auch kein Tennis-Ellenbogen.
Das ändert ja alles. Wenn du jetzt tatsächlich den Hack gegen Tennis-Ellbogen gefunden hast, dann ist natürlich sämtliche Investitions- und Dimension berechnet.
Genau. Und der Herr Wagner, mein Wagner ist jetzt anders, der kauft sich jetzt einen Eimer mit Trainerbällen. Und die Bälle, die braucht er dann nicht, aber er nimmt dann den Eimer, weil dann steht Dunlop drauf oder ich weiß nicht, wer die Bälle hat, hat dann 180 Euro Kasten, aber das ist ein Tenniseimer. Egal, so. Also wie gesagt, Griffkrafttraining, super geil.
Das sind und die so, Sachen, die normal rausschneidet.
Ja. Und so ein bisschen mit dünnen Gummibändern einfach mal so ein bisschen Oberkörper mobilisieren. In der Früh war da das super gute Geschichte, weil, jetzt kommen wir wieder zurück, das Ganze wäre bei dir auch was fürs Nervensystem. Mhm. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich bei dir mit Atemübungen durchkomme und ob du mir die wirklich machst, wenn ich sage, wir müssen die Maschinen ab und zu mal runterfahren. Aber so Sachen wie so eine Faszienrolle, Blackroll oder sowas, ein bisschen rollen, ein bisschen dehnen, so Sachen, glaube ich, die sind aktiv genug, dass sie für dich funktionieren könnten.
Du wirst das nicht glauben. Ich bin dir wirklich bewusst seit drei Jahren Yoga, auch noch über den Winter, genau aus diesem Grund. Ich bemühe mich wirklich, versuch's. Okay. Aber das ist die nächste Steigerung.
Okay. Ja. Ich weiß jetzt, wie wir es machen. Wir finden einfach einen Nachbarn von dir, der dreimal in der Woche das Fahrrad wegnimmt. Das wäre eine Chance. Egal. Also wie gesagt, das wäre eine ganz, ganz wesentliche Geschichte. Was jetzt ein bisschen schade ist, weil ich glaube, da hätten wir bei dir echt viel gefunden. Ich habe keine Hormonwerte gekriegt. Mhm. Da würde ich dich tatsächlich unabhängig vom Podcast mal dazu einladen, dir da das große Panel zu geben, weil da kommt mit Sicherheit was raus.
Ja.
Und höchstwahrscheinlich, ich würde sogar so weit gehen, glaube ich, dass du da eine ganz gute Erklärung für die Regeneration, für den Blutdruck und ein paar andere Geschichten auch findest. Mhm. So. Mhm. Schilddrüse ist super. Erstaunlicherweise haben sie einen Testosteronwert bei dir gefunden. Also die weiblichen Sexualhormone haben sie nicht genommen, aber Testosteron, der ist aber auch gut. Also Estradiol braucht man, Progesteron braucht man, FSH braucht man, LH braucht man, DHEAS braucht man und das Sexhormon Binding Globulin wäre auch noch spannend. Und dann könnte da so ein bisschen was auftauchen und ich vermute stark, dass das Thema Progesteron bei dir ein Gamechanger werden wird, weil da hätten wir ein bisschen eine Unterstützung beim Schlafen, ein bisschen den Blutdruck senken, die Wirkung und noch ein paar andere Sachen, die vielleicht, ich weiß nicht, mit dem Bluthochdruck, seit wann hast du das? War das schon immer so, oder?
Schon länger und familiär bedingt.
Okay. Mhm. Aber man könnte trotzdem ein bisschen gegenspielen. Ansonsten, Blutwerte sind super, also Lipide, HDL ist sehr, sehr, sehr gut, LDL ist immer noch recht okay, Triglyceride sind gut, du hast eigentlich keine Entzündungsfaktoren, was komplett wild ist, also CRP-Wert ist 0,09, das ist Respekt, aber letzten Endes ist halt durch diesen genetischen Bluthochdruck ist halt ein bisschen was los, was dein Nervensystem quasi dann auch wieder entsprechend unterstützt und wahrscheinlich so der Weg in die Menopause macht das Ganze wahrscheinlich auch noch ein bisschen holpriger. Der wird sich halt irgendwann nicht so ganz einstellen lassen. Deswegen wird es da einfach wirklich lohnen, dass man da nochmal nachmisst.
Entschuldigung. Wir haben uns ja eine Zeit lang mit dem Thema Ausdauersport ein bisschen kritisch auseinandergesetzt. Da gab es dann irgendwie den Begriff Chronic Cardio im Zusammenhang mit Leaky Gut, im Zusammenhang mit Entzündungswerten und so. Jetzt ist es bei der Birgit so, dass die ja möglicherweise nicht nur so pfeifend durch die Gegend radelt, sondern vielleicht hin und wieder auch ein bisschen schwerer atmet. Und wahrscheinlich geht der Puls hin und wieder auch einmal über längere Zeit in Bereiche, wo wir vielleicht sagen würden, nicht. Ja, und du darfst mich unterbrechen.
Stefan, man muss tatsächlich sagen, ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht abschätzen. Grundsätzlich ist es so, das Thema mit dem Cortisol als Gegenspieler zu dem, was man eigentlich beim Ausdauersport haben möchte, ist eigentlich ein Elefant, den man so ein bisschen, wenn man das Ganze sich so anschaut, denken würde. Auf der anderen Seite ist es Ausdauersport draußen, es ist nicht irgendwie auf dem Laufband mit hochrotem Kopf 5 Stunden Rennen, sondern es ist immer noch Radfahren, das heißt, du hast die Natur, du hast die Einflüsse. Ich kann dir nicht sagen, ob du nach Hause kommst, wie ich seinerzeit, als ich noch Marathon gelaufen bin und den Leuten, wenn du wieder in der Wohnung bist, zählst, heute waren nur Idioten auf der Straße unterwegs. Sollte dem so sein, so wie ich immer gesagt habe, heute waren wieder nur Idioten im Englischen Garten beim Laufen, dann könnte es durchaus sein, dass das Cortisol ein bisschen hochkocht bei der ganzen Geschichte. Wenn du jetzt sagst, na, das habe ich nicht, ich komme da eigentlich eher so
Sag was.
Verschieden. Durch das, dass ich die meiste Zeit eigentlich nicht alleine fahre, sondern schon mit Freundinnen, Freunden, Radkollegen oder so, ist ja immer irgendwie dieser Spaßfaktor gegeben und dann ist man so abgelenkt, also dass
okay, also
die Idioten dann eigentlich verschwinden.
Okay, gut. Nein, weil dann kannst du davon ausgehen, dann ist das Cortisol da nicht so dominant mit
aber
dabei.
Aber der Puls ist wahrscheinlich schon höher als, und zwar über längere Zeit höher, als der Andreas das großartig finden würde. Vermute ich jetzt einmal.
Ja, du, ich bin da gerade tatsächlich auch ein bisschen an den Dogmen, die wir früher da hatten, auch da, an denen arbeite ich mich auch gerade ein bisschen ab. Ich kenne die Antwort nicht, Stefan. Es ist tatsächlich so, ich glaube grundsätzlich, dass die Bedeutung der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die auf einem vernünftigen Niveau zu haben, das bedarf natürlich schon auch immer wieder mal gewisser Leistungsspitzen. Also insofern ist das schon eine Geschichte. Fahrradfahren hat den riesen Vorteil, dass es eigentlich eine der moderatesten Belastungen ist, die wir kennen. Und letzten Endes ist es ja auch so, also klar, ich meine, wenn wir ehrlich sind, du hast insofern recht, dieser Ruhepuls, der eigentlich nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte, lässt schon vermuten, dass das Ganze hinten raus ein bisschen übersteuert. Aber
jetzt gibt es zwei Fragen dazu. Das eine ist, sie sagt, sie fahrt gern mit Freunden durch die Gegend und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch gar nicht so sehr auf den Puls schaut, sondern einfach sich denkt, leiwand, halt fetzt's wieder. Ich weiß nicht, wie man das bei den Radfahrern sagt. Wahrscheinlich sagt er es ganz anders. Wir versuchen, wenn jemand jetzt über Tennis versucht, irgendwelche Fachbegriffe zu verwenden und ich roll dann mit den Augen, aber ich versuche die Augen zuzumachen, damit es nicht unhöflich wird. Aber du verstehst, was ich meine. Ja. Dann hat man auf einmal irgendwie nachher, wenn man auswertet, dann sagt man, das ist aber halt schon ziemlich hoch gewesen. Jetzt gibt es auf der einen Seite vielleicht diese stresssenkende Wirkung des Gemeinschaftserlebnisses und jetzt wechsle ich wieder in den ernsthaften Bereich. Und auf der anderen Seite aber auch diesen verbergenden Bereich des Gemeinschaftserlebnisses. Das heißt, man überfordert sich, ohne es als Überforderung wahrzunehmen. Oder ist die Überforderung gar nicht so groß, weil man so viel Spaß hatte in der Gruppe? Ich hoffe, die Frage war ausreichend kompliziert gestellt. Ja, um sie nicht beantworten zu können.
Nee, also nein, tatsächlich ist es so, das kommt auf die Gruppenzusammensetzung an, es kommt auf die Mentalität von den Leuten an, das kannst du nicht sagen. Klar, wir kennen es aus jedem Fahrradtrainingslager auf Mallorca oder sowas zum Saisonanfang, wenn das eine Gruppe von Alpha-Männchen ist, die sich gegenseitig beweisen müssen, wie wahnsinnig super sie alle sind, dann fahren sich die da zu einem Zeitpunkt der Saison, wo sie eigentlich Grundlagenausdauer aufbauen müssten, in mehr oder minder in die Kiste, das ist schon klar. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube es jetzt ehrlicherweise
aus nicht. Dem bin ich schon, für das vorher schon viel zu lange Rad, aus dem bin ich schon längst draußen. Also diese totale Vernichtung, das macht man vielleicht alle zwei Wochen einmal, aber sonst steht das im Vordergrund. Wir fahren noch von Braunau nach Matze auf ein Eis, lassen uns dort ein Eis schmecken, quatschen beim Heimfahren und also
okay, gut.
Das ist
genau. Das ist übrigens ein super Übergang, weil jetzt kommen so ein paar lustige Geschichten. Dein nüchtern Blutzucker ist tatsächlich, oder Langzeitblutzucker genau genommen, ist tatsächlich gar nicht so geil, wie man es für einen Ausdauersportler, der so viel macht, wie du es machst, erwarten würde.
Wie oft fährt ihr nach Matze zum Eis?
Ja, ist schon ein beliebtes Ziel von meiner Freundin Renate und mir.
Also da ist tatsächlich, der ist zwar noch im Normbereich, aber das ist tatsächlich für jemanden, der selber kocht und eigentlich auf ausreichend Protein achtet, kaum verarbeitete Produkte und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen seltsam. Hast du da eine Idee dazu?
Ja, ich war davor als erst auf Mallorca Radurlaub, wo es uns gut gegangen ist, und dann war ich noch in Italien. Das mag sich ein bisschen niedergeschlagen haben in die Werte.
Okay, dann sind
das
die davor
Werte. Das ist ein bisschen
verfälscht. Nee, weil grundsätzlich ist das tatsächlich eine interessante Geschichte, die halt, wenn du jetzt nicht in Italien gewesen wärst, auch wieder unsere Cortisol.
Ja, aber das mag sicher auch mitspielen. Ja.
Aber
und es ist ja der Langzeitzucker.
Es war da gute Idee, glaube ich, wenn man da hinten rausschaut, dass man tatsächlich nach den Ausfahrten irgendwie einen relativ kurzfristigen Refeed mit irgendwie entsprechend Protein, da haben wir es wieder,
ein paar hochwertigen Kohlenhydraten und vor allem Elektrolyten direkt nach der Belastung. Da glaube ich, wäre es eine ganz gute Geschichte, wenn da schon irgendwie ein Fläschchen mit irgendeinem vorbereiteten Zeug auf dich wartet. Ich glaube, das könnte einen riesen Unterschied machen, dass man da die Regeneration schon mal ein bisschen einleitet. Und ich glaube, wir sind jetzt auch bei dir sicher bei diesen 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Die wären, glaube ich, schon sehr, sehr sinnvoll. Und ich weiß nicht, kommst du auf 130 Gramm?
Ich muss gestehen, ich habe jetzt wirklich durch eine Freundin bedingt angefangen, darauf zu achten. Also wirklich, ich habe einmal versucht, das fällt mir sehr schwer, solche Tracking-Sachen. Und ich habe mal probiert, jetzt einen Monat das zu tracken und dann kommt man drauf, ja, ich habe 15 Jahre oder was zu wenig Eiweiß gegessen, definitiv. Und ich bemühe mich jetzt die letzten Monate, dass ich wirklich schaue, dass ich eben ja zusätzlich Protein zuführe und wirklich auf diese Grammanzahl 1,5 bis zu 2 noch ankomme. Ja.
Wie?
Ich habe mein Frühstück umgeändert und nehme zusätzlich Proteinshakes, schaue, dass ich eben noch lange Radeinheiten oder was wirklich was zuführe oder was Hochwertiges zuführe. Also wirklich das in den Alltag ein bisschen mehr zu integrieren, das Protein, ja.
Na super, das dürfte auch wirklich ein Hebel sein. Nee, also tatsächlich die gesamte Geschichte bei dir ist ja relativ gut. Ich glaube, das, was wir eigentlich heute haben, ist lediglich irgendwas, was so Höhle der Löwen dealmäßig oder sowas stattfinden muss.
Hast du ja ein paar Prozent ab jetzt.
Es ist tatsächlich so, es geht eigentlich bei dir einzig und allein darum, dieses Thema Regeneration mit einem anderen Wertsatz zu besetzen. Ja. Und ich weiß es nicht, ob du das Braunau, weiß ich nicht, ob es da irgend sowas gibt, aber ich würde tatsächlich versuchen, diese ganzen Dinge, die Regeneration beschleunigen können und auch Spaß machen können, wie Sauna gehen, wie ab und zu sich mal eine Massage gönnen, vielleicht irgendwie so mit Reboots oder so Massagestiefeln sich da irgendwie, hast du schon?
Zu Hause.
Aber du nützt sie nicht, oder?
Schon, aber nicht zu oft.
Ja.
Also, wir müssen immer nach dem Krafttraining.
Ja, genau. Im Winter werde ich mehr drinnen, da werden sie wirklich öfters benutzt und im Sommer werden sie dann auch schon wieder stiefkindlich.
Also, Sommer braucht man es nicht. Nach dem Radfahren ist das ein Blödsinn.
Nee. Na, also, wie gesagt, der magische Trick bei dir ist, glaube ich, tatsächlich dieses Thema Regeneration in Routinen packen. Mhm. Die dir ein bisschen auch Spaß machen, die dich intellektuell auch so fordern, dass du irgendwie was hast, wo du sagst, weil bei dir ist das ja mit der Disziplin, das ist ja total abgefahren. Du magst es ja echt gern. Also du magst ja den Käfig saumäßig gerne, aber wir müssen halt irgendwie die Innenausstattung von dem Käfig umstellen. Also wir brauchen halt noch so einen kleinen Käfig mit diesem ganzen Mobility-Recovery-Gedöns.
Genau.
Wenn ich mit dem Ding, was ich gerade in Rosenheimbau fertig bin, kann es da gerne vorbeikommen, aber das ist leider auch zu weit.
Fast mit Rad hin.
Genau, stimmt. Nein, also tatsächlich, und das ist jetzt wieder was das Allgemeingültige ist. Du stellst eigentlich das dar, was der Leistungssport in den späten 2000ern war, wo wir eigentlich alles zum Thema Training gewusst haben, wo wir gewusst haben, härter, schneller, weiter trainieren, wo wir gewusst haben, wie wir die Reize setzen und wo wir uns einfach noch eigentlich gar nicht dafür interessiert haben, wie wir die Regeneration hinbekommen. Und egal, vielleicht wäre das Thema Kälte etwas, wo man bei dir hinschauen könnte, weil ich glaube, wenn wir dich ein bisschen zum Eisbaden bringen, das könnte was sein, was einerseits das Thema Regeneration beschleunigen würde. Es könnte aber auf der anderen Seite auch was sein, was wiederum so herausfordernd ist, dass es das Thema Disziplin. Gehst du Eisbaden? Hast du mal ausprobiert?
Ich habe schon mal probiert, ja.
Definitiv. Weil vielleicht müssen wir da im Sommer so ein Eisfass oder irgend sowas in der Art auf den Balkon stellen mit einem Kühler. Und dann ist das vielleicht, also weil du brauchst halt den Challenge. Und wie du den baust, kann ich dir nicht sagen, aber das könnte noch sowas sein. Und ich würde einfach empfehlen, 2 Tage in der Woche Recovery-Tage, mach einmal in der Woche ein Ganzkörperkrafttraining und dann hast immer noch die anderen 4 Tage, wo du weiterradest. Ja. Aber wir müssen einfach, also müssen wir gar nichts. Ja. Aber ich würde mir für dich wünschen, dass all das, was du eh schon so super machst, noch einen Tacken besser funktioniert. Ich glaube, bei dir ist einfach fix ein bisschen weniger deutlich mehr, weil wenn sich das Nervensystem anfängt zu entspannen und die Regeneration besser funktioniert, dann siehst du nochmal ganz andere Resultate für das, was du machst. So.
Immer wenn wir jemanden im 1:1 Coaching haben, wo auch so das Stressthema ist, kommt der Bodo Kuklinski mit dem Spätstückchen dazu. Der war heute noch nicht da.
Nee, der war deswegen nicht da, weil der Schlaf relativ in Ordnung ist.
Okay.
Der gute Bodo ist ja im Endeffekt nur dieses Thema, was wir haben, wenn die Leute einigermaßen Low Carb auf dem Weg in die Ketose, Keto unterwegs sind und dann nachts um 3 wegen Unterzucker aufwachen. Und da ist ja nichts. Das scheint ja alles in Ordnung zu sein. Ich hatte nur am Anfang vermutet, dass der Schlaf nicht so richtig genial sein könnte, weil die HRV einen Tacken zu niedrig und der Puls einen Tacken zu hoch war. Aber wenn Birgit sagt, sie wacht gut auf, dann wacht sie gut auf. Das,
also ich wache schon nachts auf, 3. Ja. Aber ich habe dann in der Früh habe ich jetzt, du hast mich gefragt, ob ich in der Früh schwach aufwache, also erschöpft aufwache oder so, oder das Gefühl habe, ich habe nur 7-5 Stunden geschlafen oder so. Das habe ich nicht wirklich. Ja. Also ich wache schon erholt auf, aber halt manchmal einen nachts, ja.
Gut. Nee, also wie gesagt, wenn du dem Stefan einen Gefallen tun möchtest.
Ja. Nein. Also ich bin ja der Meinung, also meine eigenen Auswertungen sind ja, wenn ich je weiter ich es schaffe, die letzte Nahrungsaufnahme wegzukriegen vom Schlafen, ich merke das in einer Weise im Puls und in der HRV, ist unglaublich, also wirklich unglaublich. Jede Minute ist ein Herzschlag weniger, ne? Vielleicht sollte ich das jetzt nicht so ganz direkt, weil dann ist eine Dreiviertelstunde früher dann schon lebensbedrohlich. Aber es ist wirklich unglaublich. Ja. Und da war eigentlich, als ich das gesehen habe, mir gedacht, na, vielleicht schnabuliert ihr einfach spät noch was. Ein Spätstück. Ohne Chem.
Nee, also klappt. Alles gut. Aber nein.
Gut. Aber vielleicht einmal probieren, weil sonst sagt das immer. Ein kleines Stückchen Vollkornbrot mit ein bisschen Butter und ein bisschen Käse.
Oder Honig. Also wie gesagt, es geht einfach nur um die Idee, dass der Blutzucker in der Nacht nicht so weit absinkt, sondern dass der einfach so ein bisschen durchtroppelt, weil sind wir wieder beim Cortisol-Thema, was natürlich schon sein könnte, wenn der Blutzucker absinkt, steigt das Cortisol. Wenn das Cortisol ansteigt, wachen wir auf. Deswegen ist eine so geringe Menge, also wirklich eine Bolusmenge, die einfach nur ein bisschen den Blutzucker stabilisiert, aber sonst eigentlich die Verdauung nicht belastet, tatsächlich oft eine gute Idee. Also wenn wär's was für Tage, wo du am Abend noch auf dem Bike gesessen bist, aber da erschlägst du es, glaube ich, auch mit dem Shake, wenn du da quasi nachher nochmal gezielt drauf gehst. Aber ja, ansonsten muss man tatsächlich sagen, weitermachen und halt irgendwie die Peitsche loswerden. Das wäre das Einzige, was ich dir raten kann. Jo. Keine großen Erkenntnisse diesmal.
Naja, das erfahre ich ja immer. Hast du irgendwas Neues über dich erfahren heute? Hat dich irgendwas überrascht? Hat dich irgendwas besonders bestätigt? Hat dich irgendwas aufgerüttelt und du nimmst jetzt was mit nach Hause, was du dir eigentlich eh schon immer ein bisschen gedacht hast, das sollte ich, aber irgendwie hat dieser Rempler von außen gefehlt?
Irgendwie. Im tiefsten Inneren weiß man ja manche Sachen. Ich weiß, dass ich zu Radl fahre, ich weiß, dass ich Krafttraining machen soll. Also es sind ja wirklich so manche Sachen, wo man sagt, okay, aber ich habe mich mehrmals ertappt gefühlt.
Und es aber ist dass es in den Werten drin steht, dass man Krafttraining machen sollte.
Gar nicht einmal so in die Werte. Irgendwie weiß man ja einfach, dass sich das einfach geändert hat, dass einfach Krafttraining dazugehört. Und irgendwie habe ich es halt geschafft, nur dass ich halt mit dem, was ich über Winter gemacht habe, dass ich über den Sommer dann durchgekommen bin. Aber ja, es ist einfach dann, wenn man es dann wirklich einmal hört, aufgrund von den ganzen Werte, was ich da jetzt abgeliefert habe, motiviert es halt dann einfach doch nur mehr anders, als wenn man es einfach nur weiß und einfach nicht umsetzt.
Und nur für dich haben wir den Podcast vom nächsten Dienstag aufgenommen. Hör dir den an und dann lernst du auch, was einen vernünftigen Reiseimer ausmacht. Und dann wäre das der erste
Schritt. Ich habe einen Freund, der Tennis spielt, aber auch Ski fährt. Ich weiß nicht, wie es so mal Ski fährt, aber er spielt auch Tennis. Und er hat einen
Tennisübung an beiden Armen, aber halt nicht vom Tennis. Und das wäre jetzt, also ich habe jetzt schon was gelernt heute. Ich sagte immer, man soll sich einen zwei schöne Kübel kaufen.
Man geht das sowieso mit beiden Händen rein, weil der
In einen,
weil der Kübel ist ja deswegen ist der auch so groß, dass du das beidhändig machen kannst. Also Wir werden am Dienstag die YouTube-Videos von irgendwelchen lustigen Menschen teilen, die das gemacht haben. Schaut euch einfach Rice Bucket Training an. Und ich meine das tatsächlich ernst. Das ist für mich das Spannendste im Trainingsbereich, was ich in diesem Jahr gefunden habe. Das gibt's bei den Kletterern seit ewiger Zeit. Und ich bin da irgendwie durch Zufall drüber gestolpert und ich bin fest davon überzeugt, dass die taktile Aktivierung von den Fingern, weil durch dieses Kneten das gesamte Nervensystem in der Früh beschleunigt hochfährt und das ist tatsächlich die Tagesqualität auch für Sportler und in ganz unterschiedlichen Bereichen positiv beeinflusst. Nennt's mich ein Trottel, aber es ist...
Kann Trottel schon so österreichisch sagen. Er hat so oft gehört von mir, dass er es jetzt schon... Wir haben so einen kleinen Kolonialismus haben wir da jetzt entwickelt.
Nee, ansonsten, da hast du ja quasi ein Live-Podcast, ist was wir am Dienstag machen, habe ich, glaube ich, schon erraten. Ich glaube, da geht es um Mobilität.
Ich hoffe ich, dass wir das wirklich am Dienstag haben, weil sonst ist es ein bisschen peinlich.
Sonst wäre es peinlich, weil schneiden können wir es diesmal nicht, aber wir glauben es jetzt einfach mal beide.
Sicher so.
Und dann danke ich dir, liebe
Birgit. Warte ein bisschen, nein. Ich würde noch gern wissen, ich meine, der Birgit geht es ja gut.
Ja.
Wie wird sie denn jetzt in einem halben Jahr gehen, wenn sie das, was sie heute mitnimmt, auch dann wirklich macht?
Mei, dann wird sie vielleicht nicht mehr mit ihrer Freundin Renate zum Radeln gehen, sondern mit der Männergruppe, weil sie halt quasi auf die Trainingsreize, die sie setzt, nochmal stärker reagiert und dann sagt du Renate, entweder kaufst du jetzt ein E-Bike oder...
Das würdest du gar nicht gerne hören.
Nein, also wie gesagt, ich glaube einfach, es ist ja alles gut. Es ist ja nur einfach so, du kochst halt, versuchst halt die Nudeln bei 110 Grad zu kochen und alles über 100 Grad bringt halt nichts mehr, wenn's Wasser kocht, kocht's. Und bei dir ist halt einfach so, wenn die Regeneration reinkommt, glaube ich, ist es eine Bereicherung. Für die Leistung, das ist das, was ich dir sagen muss, aber wahrscheinlich auch für den Rest des Menschen, weil da käme ein bisschen mehr zur Ruhe.
In der Arbeit irgendwie dann mehr weiterbringen mit weniger Mühe, so. Also wie weit gehen denn dann die Auswirkungen dieser Interventionen?
Die Lottozahlen für Mittwoch nächster Woche sind 7,42.
Entschuldigung, du fragst mich, was wir am Dienstag für eine Podcast-Folge haben, dann wirst du die Lottozahlen auch wissen.
Genau. Ich tue mir da schwer, weil so wie du da hockst, das passt ja alles. Also ich glaube nicht, dass ich da viel verändern muss. Vielleicht ist dieser Drang aufzuspringen und loszurennen, vielleicht lässt er nach. Ich glaube tatsächlich,
mit dem Alter dann.
Nee, mit der Regeneration. Du wirkst so, als wärst du immer so ein bisschen in der Sprinter-Startposition. Und die, glaube ich, könnte man damit, wenn man das regenerieren, ein bisschen üben und das Nervensystem ein bisschen loslässt, könnte man wenn jemand klatscht, renne ich los, ein bisschen abschalten.
Das mit dem Nicht-Aufspringen, Weglaufen, Üben, das machen wir jetzt gleich. Bitte bleib sitzen. Jetzt haben wir, glaube ich, den letzten Teil der heutigen Veranstaltung. Und zwar, falls es Fragen geben sollte, die noch nicht beantwortet wurden, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Also wenn jemand eine oder zwei Fragen haben könnte, wollte. Chris.
Frage an Andreas mit seinem morgendlichen Ritual mit diesem Reiseimer. Das machst du morgen.
Ja.
Wie lange?
Es gibt tatsächlich es gibt, glaube ich, 20 Programme auf YouTube. Es gibt eins mit 6 Minuten Länge, das ist das, was ich am Anfang empfehlen würde. Und dann gibt es irgendwie ein 10-Minuten-Programm von einem Franzosen, der zeigt die Übungen quasi nur mit einer Hand. Da du mir vorher die Hand gegeben hast, Christian, und du da sowieso schon auf einem verdammt hohen Niveau unterwegs bist, würde ich sagen, mach du gleich den Franzosen. Ich habe die ersten 4 Wochen das 6-Minuten-Programm machen müssen, aber... Das wäre so die Geschichte. Und was macht man dabei, wenn wir das schon auf dem Thema noch kurz verweilen? Im Endeffekt, das sind halt so Übungen wie Türgriff. Das heißt, du greifst in den Reis und drehst wahlweise die Rotation nach innen oder nach außen. Du hast irgendwie Bewegungen, wo du in den Reis reingehst und die Finger dann im Reis aufmachst oder Bewegung, wo du mit offenen Fingern in den Reis reingehst und dann zusammenquetscht. Du hast
isometrische Übungen, wo du quasi den Reis nur quetscht für 30 Sekunden. Es ist halt ein relativ unterschiedliches Programm und tatsächlich, also ich kann sagen, in 6 Wochen tut sich enorm was. Nicht zwingenderweise, was die Unterarme angeht, aber einfach was die Kraft angeht.
Machst du da das in Verbindung mit einem Breathwork, mit Atemübung oder?
Nö, also ich bin da tatsächlich einfach, wenn du den Eimer entsprechend bearbeitest, da kommst du schon zum Atmen. Glaubst du mir, das ist ganz schön ordentlich, also wenn du es ernst machst.
Lieber Andreas, ich würde gerne wissen, welche Tests du bei der Birgit angeschaut hast. Also was hat sie alles denn gemacht? Was hast du alles ausgewertet?
Ich habe das ausgewertet, was ich geschickt bekommen habe, liebe Olga. Im Endeffekt, das war in erster Linie ein großes Labor. War das von euch, Martin, eigentlich?
Ja.
Das war von dem Dienstleister von Biogena. Das, wer ist denn das? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Das war ein großes Ganzingmund-Panel, ein paar Sachen von der Fitnessuhr und das war es im Endeffekt. Aber ich hatte die Werte nicht angefordert. Ich bin bei den Live-Coachings immer darauf angewiesen, mit dem zu arbeiten, was ich geschickt bekomme. Das heißt, das sind immer bunte Pakete, aber das Ganzingmund war relativ in Ordnung. Mir haben nur die Hormone gefehlt.
Ich hätte eine Frage zum Thema Eisbaden und Regeneration. Weil ich aus anderer Quelle vernommen habe, dass es durchaus auch sein kann, dass wenn eine Frau in einen Wechsel kommt, dass das dann durchaus das Cortisol extremst in die Höhe treibt und damit eher ein Stressfaktor ist.
Ich mag die Simone Koch unheimlich gern. Tatsächlich ist es so, wie soll ein alter Sack, der nie eine Frau war, eine finale Aussage über den weiblichen Körper treffen? Grundsätzlich ist es so, ein anderer alter Sack, der vermutlich auch nie eine Frau war, der Huberman, sagt ganz klar, wenn man die Studien anschaut, es gibt diese Problematik nicht. Auf der anderen Seite ist es so, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, nicht alles, was wir machen können, funktioniert für jeden gleich. Und es ist ganz klar so, wenn jemand sagt, ich habe bei der Kälteanpassung nicht die Ergebnisse, die ich haben sollte, also sprich, ich habe keine Entspannung nachher, mein Belohnungssystem wird nicht aktiviert, ich fühle mich nicht besser nach der Kälte, sondern ich fühle mich einfach nur mäßig gut, dann könnte man sagen, wir machen den Zwischenschritt und arbeiten einmal mit Profis und man sucht sich tatsächlich so einen Wim Hof Workshop und probiert es einmal, sich von jemandem zu erklären zu lassen, der es wirklich gut kann. Wenn es dann immer noch dabei bleibt, dass es nicht funktioniert, dann ist es nichts. Aber ich tatsächlich, es war jetzt vor 2 Wochen das Thema, ich weiß nicht, wo wir es diskutiert haben, und da kam man wieder zum Ergebnis, es gibt eigentlich kein belastbares Material, das wirklich sagen würde, dass es jetzt bei Frauen anders wäre als bei Männern oder Wechseljahre oder dies oder jenes. Es gibt die Aussagen, und wie gesagt, die liebe Simone Koch, eine der klügsten Ärztinnen auf diesem Planeten, propagiert ja anhand ihrer eigenen Lebensabschnitte, dass es eben nichts mehr für sie jetzt wäre, aber sie es früher gerne gemacht hat, aber dass es für sie zu stressig war. Deswegen, be my guest, ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber tendenziell, ich würde es ausprobieren.
Und du probierst.
Sowieso. Mal wieder.
Gibst du schnell noch Hände?
Ich hätte nur eine kurze Frage zu den Grenzwerten, wie beim Blutdruck zum Beispiel. Was ist jetzt wirklich hoher Blutdruck oder wann misst man wie oft? Weil oft kann eine einzelne Messung ja ein groß verzerrtes Bild abgeben.
Also bei Blutdruckgrenzwerten, da befinden wir uns in einem Bereich, da solltest du tatsächlich mit einem Arzt reden und nicht mit einem Biohacker. Also das ist tatsächlich, da wird es dann irgendwann schon auch so, dass ich sage, da zu sagen, nee, da geht noch 10 oder 15 Schläge mehr als sonst irgendwas. Ich würde immer, wenn das Thema Hypotonie im Raum steht, das Ganze vernünftig anschauen lassen. Ich würde schauen, wie geht's dem Gefäßsystem? Ich würde schauen, wie geht's den Arterien? Ich würde das Ganze entsprechend wirklich beim Kardiologen untersuchen. Und da kann ich tatsächlich jetzt nicht sagen, nee, da geht noch was. Also bei Blutdruck, hohen Blutdruck definiere ich anhand der aktuellen Differenzwerte. Da mache ich auch keine Breitfeld-Extrawurst oder sowas in der Art. Genau. Entschuldigung, aber das ist tatsächlich so eine Geschichte. Und ach, wie misst man? Also ich mag's wahnsinnig gerne, wenn man sich für 2 bzw. 3 Tage in der Woche committen würde und da 2 oder 3 Mal zur gleichen Uhrzeit jeweils die Werte nehmen würde, dann hätte man eine sehr, sehr stabile Architektur. Also
der Nebeneffekt ist, man muss sich dann 5 Minuten in Ruhe hinsetzen. Also, ich weiß ja, ja. Also so im Laufen oder beim Radfahren ist es nicht so angeraten, sondern man setzt sich dann ja wirklich hin mit dieser komischen Manschette und nimmt sich dann ein paar Minuten. Ja, soll manche irgendwie auch nicht beschädigen.
Woher bekommen diese USA 1955 Referenzwerte?
die muss man googeln. Ich schau mal, dass man was. Also wir werden es nicht in die Shownotes stellen können, weil der Podcast wird morgen in der Früh veröffentlicht und das wird sich jetzt nicht ausgehen, aber wir werden es in einem der nächsten Newsletter. Ich pack's rein, ich finde da was.
Genau. Das machen wir in einem Newsletter hinein, weil das, als ich dann angekündigt habe, dass ich das Simone-Pulver im Newsletter bekannt gebe, haben wir einen Push in den Newsletter-Abo-Zahlen gehabt. Also wir machen wieder so ein Marketing.
Genau, Bauernfängerei auf höchstem Niveau. Kauft unsere Heizdecken. Ach nee, wir haben ja gar keine. Verdammt, warum haben wir eigentlich keine Heizdecken? Nee, ihr Lieben, wir machen das Ganze jetzt zu. Blick auf die Uhr.
Wenn es noch eine Frage gibt, eine letzte Frage wäre noch möglich, bitte.
Zwei
letzte.
Erst im Publikum.
Ja, erst nein, ich hätte nur einen Tipp an die Birgit.
Ja?
Ja. Also, das wäre eine Frage.
Ballett? Oh.
Ballett, genau.
Servus. Also, ich bin, ich würde gerne, beide. Okay. Also, ich als untriebige Sportlerin, also ich bin im Ultra-Trail-Running verbandelt und bin genauso untriebig wie du und ich habe auch manchmal diese Cortisol-Thematik oder dass die HRV ganz nach unten switcht oder extrem nach oben die Ruheherzfrequenz. Was bei mir absolut der Gamechanger ist, ist viel trinken. Also ich glaube, das vergessen viele Sportler und vor allem, wenn du abends trainierst, dass du trotzdem noch was trinkst oder tagsüber, man sagt das bis 15 Uhr. Das ist bei mir wirklich ein Gamechanger. Kann ich nur. Genau. Okay.
So, die letzte Frage gehört da Alice.
Stefan, du hast vorhin schon angesprochen, Essen spät am Abend wirkt sich bei dir auf HRV, Erholung, Schlaf aus, ist bei mir genauso. Zusätzlich habe ich auch ein Thema mit Sodbrennen und so, stillem Reflux. Jetzt bin ich aber leider in den letzten Monaten zu einer abendlichen Fitnessstudio- und Krafttrainingsperson geworden. Und jetzt ist die Frage, mache ich mein Krafttraining und gehe dann quasi mit relativ leerem Magen ins Bett? Zwingt sie mich dazu, dass ich das Krafttraining auf morgens verlege, was gerade schwierig ist und vor allem gehe ich danach auch gerne noch mal in die Sauna, deswegen ist das abends sowieso ein bisschen angenehmer oder?
Ja, sagen wir mal so, vor dem Krafttraining zu essen wäre eine Option, die würde ich jetzt wahrscheinlich wählen, wenn du das kannst, geht jetzt für mich tatsächlich nicht. Ich bin jeden Marathon, ich bin alles, was ich in meinem Leben Sport gemacht habe, immer nüchtern gelaufen, weil wenn du mir was in den Magen tust, habe ich keine Lust mehr, mich zu bewegen. Aber theoretisch gesehen wäre das Sinnvollste quasi, das Essen vorzuziehen. Und sonst würde ich vielleicht an den Trainingstagen dann auch tatsächlich, das klingt jetzt irgendwie wie so eine Proteinshake-Verkaufsveranstaltung, würde ich wahrscheinlich tatsächlich einfach sagen, ich nehme noch einen Shake und sorge damit dafür, dass ich die Makros einigermaßen unterstütze, dass nach dem Training, dass das voll ist und dann gibt es am nächsten Tag in der Früh ein Frühstück und alles ist auch wieder gut.
Martin, du musst noch auf irgendwas aufmerksam machen, glaube ich.
Wir sind, stimmt.
Ja, weil du ja Verkaufsveranstaltung gesagt hast, da habe ich mir gedacht,
stimmt, es gibt einen Auftrag. Wir haben Heizdecken.
Nein. Proteinheizdecken. Nein, es gibt, glaube ich, für alle, die jetzt anwesend sind.
Genau, für alle, die jetzt anwesend sind, gibt es noch 20%.
Also
körperlich, ja. Körperlich gibt es jetzt noch 20%. Und besonders ans Herz legen natürlich neben One, aber ich glaube, das kennt ja schon jeder, vor allem die Omega-3-Produkte und unsere neuen 2 Proteinprodukte. Die ja noch ein bisschen unterm Radar, also das ist ja nicht nur neu im Schokogeschmack ein Protein, sondern eben mit Peptistrong, also mit Peptiden. Und für die das zu aufwendig ist, das mit einem Pulver mit Wasser oder wie auch immer zu mischen, haben wir ja auch die Ready-to-Drink-Variante. Also die lohnen sich, glaube ich, besonders.
Jetzt haben wir das auch noch untergebracht.
Ja.
Und ich habe es nicht vergessen.
Das ist erstaunlich.
Aber ganz ehrlich, was ganz Besonderes. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart und dass ihr uns ertragen habt und dass ihr uns überhaupt ertragt. Und ich finde es toll, auch mal Mimik zu sehen. Also außer der vom Stefan, ja, die kenne ich schon. Dementsprechend vielen Dank für den
Folgt
Besuch.
Folgt uns auf Instagram. Und abonniert den Newsletter. Es gibt die Richtwerte, die Grenzwerte, Richtwerte.
USA 55.
Ich bin gespannt, wo du die findest.
Ich auch.
Ja.
Aber wir kriegen das hin.
Ja. Insofern, und nächsten Dienstag gibt es wieder eine Folge und es geht wahrscheinlich um Reis und um Kübel.
Nein, es ist eine Mobility-Folge und ich habe den Reiskübel sogar im Auto, weil ich hatte ihn gerade in Wien dabei. Ich zeige ihn dir aber nicht.
Logisch. Also wer reist ohne
Reiskübel? Also, ja. Ich vermute, ich check heute auch noch in Salzburg im Hotel mit meinem Kübelchen ein. Ich mach sowas wirklich, aber naja.
Gut.
Insofern.
Im Flieger geht das als Handgepäck, glaube ich, aber auch durch, oder?
Aufgabe, das ist das Aufgabe-Handgepäck dann.
Das werden wir anders mal sehen. Bleibt gut. Uns gewogen, ihr Lieben.
Vielen Dankeschön.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Good Vibes, Quantenenergie und Frequenzen im Biohacking-Alltag. Eine Kooperation von Biohacking-Praxis und Quantum Upgrade. Heute geht es um die praktische Anwendung von Quantum Upgrade, vorgestellt von dem Quantum Upgrade Gründer Philipp von Holzendorf-Fehling. Wann kann Quantum Upgrade im Alltag besonders hilfreich sein?
Quantum Upgrade kann besonders dann helfen in der Nacht, wenn ich Unterstützung brauche, einen tieferen Schlaf, eine tiefere, ja, Regeneration zu erreichen. Und es kommt so ein bisschen drauf an, was habe ich denn jetzt für ein Problem? Habe ich ein mentales Problem, in Anführungsstrichen, wo ich mir sehr viele Gedanken mache über vielleicht finanzielle Probleme oder andere Probleme, und ist das das Problem, warum ich nicht so gut schlafe, oder ist es vielleicht physisch sogar, weil ich Schmerzen habe oder weil ich vielleicht zu viel gemacht habe, oder ist es, weil ich zu viel gegessen habe spät abends oder zu viel, ja, Blaulicht-Exposure hatte, also dass ich zu viel auf meinem Telefon geguckt habe abends. Das sind alles Gründe für nicht so guten Schlaf und Regeneration. Und Quantum Upgrade ist relativ wirksam bei all diesen Anwendungsbereichen.
Welche Einstellungen oder Frequenzen empfiehlst du in dieser Situation?
Grundsätzlich sage ich, dass Calm and Rest die ideale Frequenz ist, um sie nachts einzusetzen. Ich empfehle sie immer auf dem Level 500. Das ist das niedrigste Energieniveau, das wir anbieten. Denn wir wollen ja nicht stimuliert werden in der Nacht. Dann könnte ich mir aber auch andere Frequenzen vorstellen, wie Inner Peace beispielsweise. Dann gibt es zum Thema physische Regeneration. Wenn ich also doch über Nacht noch schneller regenerieren möchte, und ich habe generell schon recht guten Schlaf, aber ich brauche eben diese physische Regeneration, dann schlage ich Heal 360 vor. Wenn es mir zieht am unteren Rücken beispielsweise, oder ich habe etwas, wo ich das Gefühl habe, also das hat eher mit meinem Skelettsystem oder dem Fasziensystem zu tun, dann würde eben auch die Skeletal and Fascial Optimization Frequenz sehr gut wirken. Ja, das sind eigentlich so die Frequenzen, die ich verwende, und die kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Wann hast du eine dieser Frequenzen zuletzt genutzt?
In der letzten Nacht. Mit dem Code Biohacking Praxis kannst du das Quantum Upgrade jetzt für 15 Tage kostenfrei testen. Und zwar geht es auf quantumupgrade.io.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.